Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, den Podcast rund ums Fahrrad. Und wir biegen so langsam auf die Zielgerade der Profi-Saison 2020, genau das Jahr. Ich will mir das ja gar nicht merken. Wir biegen auf die Zielgerade ein. Wenn wir eine Rundfahrt wären, wären wir jetzt wahrscheinlich so bei Etappe Nummer 19 vielleicht oder 18, 19 so ungefähr. Das heißt, es ist noch nicht ganz absehbar, wie es ausgeht. Aber alle sind langsam schon ein bisschen müde und strecken ihre Glieder von sich und sind schon froh, wenn sie dann auf die Zielgerade bald so richtig einbiegen können. Und wir, das ist in dem Fall der Thomas, der allerdings wahrscheinlich nie genug kriegen könnte vom Profiradsport. Und der Christian, guten Abend.
Guten Abend nach Köln.
Ja, ich glaube, das Bild trifft doch ganz fein zu. Wir haben heute, also wie geht's dir erstmal? Ne? Also wir sprechen dann immer vorher schon, deswegen vergesse ich es in der Sendung nochmal zu fragen. Alles gut?
Ja, alles gut.
Ja. Also immer, also diesen ersten Tage nach der Zeitumstellung finde ich mal ganz fürchterlich.
Da kriege ich so. Das ist, damit hat man in der Tat immer zu kämpfen. Also ich finde auch die Umstellung auf den Winter immer schlimmer. Und wenn man die, finde auch, man sollte, wenn, dann die Winterzeit abschaffen.
Ich habe da keine Meinung zu. Ich finde es immer schlimm zu sagen zu müssen, da habe ich keine Meinung zu. Aber irgendwie habe ich da auch keine Meinung zu. Ich kann mich da nicht so recht entscheiden. Also. Ich glaube, das Argument von früher, das war doch früher so eine Stromspargeschichte, ne?
Oder um wirtschaftlicher einfach zu sein. Aber ich glaube, jetzt wäre dann das Problem, wenn man, weswegen da auch Länder gegen votieren, dass es dann bei denen halt, glaube ich, so früh hell werden würde. Also die hätten dann den Tag nicht optimal ausnutzen können. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, also ich verlasse im Dunkeln das Haus. Ich komme im Dunkeln wieder. Mir ist alles Jacke wie Hose hier. Wenn dieser. Aber ich finde, stimmt auch wieder nicht, ne? Also jetzt, ich weiß gar nicht mehr, als ich losgefahren bin bei der Arbeit, war es da noch hell oder war es da schon dunkel? Ich glaube, also zumindest komme ich im Dunkeln heim und das ist nicht immer schön. Aber die gute Nachricht ist, wir haben schon nur noch wie viele Tage bis, also noch 2 Monate, dann werden die Tage wieder länger.
Zu Pi mal Daumen. Das will viel, macht schon mal viel aus.
Ja. Dann, also deswegen, da beißen wir uns jetzt noch durch und das kriegen wir hin. Also bevor wir hier in die komplette irgendwie Wetterfühligkeits-Zeitumstellungsdepression verfallen, sprechen wir lieber was Schönes und das sind Radrennen. Und zwar, da machen wir jetzt den Giro heute zu. Da wird auch so manch anderer froh sein, dass er da einen Knopf dran machen kann. Wir waren stehen geblieben bei der Etappe Nummer 18 vom vergangenen Donnerstag, hatten wir aufgenommen. Auch wenn mir das schon ewig lange hervorkommt, also als wenn das ewig lange her wäre. So lang ist es gar nicht, aber trotzdem für all diejenigen, die ein Gedächtnis wie ich haben, nämlich wie ein Sieb, nochmal kurz die Zusammenfassung. Etappe Nummer 18 hatte Wilco Keldermann für Jerry Hindley und wie Theo, ich nenne ihn einfach nur Theo, obwohl ich ihn mir vielleicht nochmal längerfristig auch merken muss, waren die Top 3 in einem Abstand von 15 Sekunden vor Bilbao, Almeida, Vogelsang, Konrad, aber ganz ehrlich, die sollten nur noch Statisten sein im Grunde genommen.
Hat dir die Etappe denn gefallen?
Die Etappe am Freitag? Die ich nachgeholt habe? Ja, doch, ja. Konnte mal gucken. Also ich fand am schönsten, allerdings muss ich zugeben, hinterher den Zusammenschnitt hatte irgendjemand, ich weiß nicht wer, habe ich dir den Link geschickt mit dem Zusammenschnitt mit der Jacke?
Ja.
Ja, herzallerliebst, dass so jemand die ganzen Szenen zusammengeschnitten hat. Also du hast nicht so viel versprochen, sag ich mal ganz vorsichtig.
Und kleiner Teaser vielleicht, also wir haben später in der Sendung noch jemanden mit einem Regenjackenproblem. Ja,
vielleicht sollte man da so einen Begriff für entwickeln. Ich habe heute kurz schon drüber nachgedacht. Ich dachte, man müsste sowas muss man international aufziehen. Ne? Wir müssen dann groß denken. Und ich habe dann gedacht, also man nennt ja auch Regencape. Wir reden dann vom Cape Gate. Also später im Laufe der Sendung kommt es noch das wievielte Cape Gate ist es, das dritte eigentlich dann, ne? Innerhalb von einer Woche, um genau zu sein.
Quasi, ja.
Ja, genau. Ja, nee, hat es nicht so viel versprochen. Also es war natürlich, vielleicht hätte man ein bisschen längeren Vorlauf brauchen können. Aber als ich dann reingeschaut habe, das waren schon tolle Bilder. Und vor allen Dingen hast du in keinster Weise übertrieben bei Ron Dennis, ne, der wirklich an dem Tag, glaube ich, vielleicht sogar einer der stärksten Tage seiner Karriere, zumindest außerhalb eines Zeitfahrens hatte, behaupte ich einfach mal.
Ja, und sollte noch an einem anderen Tag noch eine wichtige Rolle spielen.
Dann. Ja. Freitag. Gehen wir in den Freitag. Das war diese ewig lange Etappe, wo wir uns schon gesagt haben, boah, da hätte ich jetzt aber wirklich wenig Bock zu. Aber waren wir nicht alleine mit der Meinung, da hatten auch noch ganz andere keine richtige Lust zu. Nämlich die Fahrer. Die haben sich gesagt, nö, ach, nö, heute passiert eh nichts, da machen wir einen Streik.
Ja, die ersten, sagen wir so sagen, 3 Stunden im Ticker stand quasi nur drin, welcher Bus gerade einen Ausreißversuch unternimmt.
Ach echt? Weil, das ist ja witzig
das gemacht. Das war so chaotisch. Also, um das zu erklären, also die Etappe am Freitag wurde verkürzt von ursprünglich, ich glaube, fast 260 Kilometern auf nur noch 124. Hintergrund davon war ein Fahrerstreik. Haben sich die Fahrer, verschiedene Fahrer darüber beschwert, dass die Etappen zum einen so lang sind in der dritten Woche und auch die Transfers, beziehungsweise um einfach von A nach B zu kommen und dadurch nicht nur die Fahrer, sondern auch die Pfleger natürlich absolut am Limit arbeiten. Und an dem Tag ging es den Fahrern offenbar nicht nur speziell um diese Etappe, sondern das war einfach der Punkt, wo das Fass zum Überlaufen kam. Und da haben sich dann diese Fahrervereinigung scheinbar, Fahrer davon, haben in so einer Telegram-Messenger-Gruppe abgestimmt, ob sie dann die Etappe verkürzen wollen oder dagegen protestieren wollen, und wollten das dann noch an dem Vorabend quasi an den Renndirektor weiterleiten. Das Ergebnis dieser Umfrage, was scheinbar recht eindeutig war, ist aber scheinbar so nicht passiert. Trotzdem hat Mauro Venni davon auch irgendwie Wind bekommen, also der Rennleiter des Giro. Und trotzdem haben dann die Fahrer am Folgetag untereinander diskutiert. Immer mehr sind da nebenan vom Start in dieses Zelt gelaufen und sind dann halt einfach nicht losgefahren. Und mussten dann auch die Teambusse, die eigentlich schon in Richtung Ziel unterwegs waren, die mussten umdrehen alle und die Fahrer wieder einladen und ein bisschen mehr als 100 Kilometer weiter zum neuen Startort bringen.
Eigentlich finde ich das, also im Prinzip finde ich das eine gute Sache. Also der Zeitpunkt, ne, gut, es war jetzt der letzte mögliche Tag. Ne, also am nächsten, also muss man auch immer realistisch so sagen, kein Fahrer hätte sich das getraut bei einer rennentscheidenden Etappe. Das war ja jetzt einfach nur noch eine Überführungsetappe, ohne groß jetzt irgendwelchen großen Wert gehabt zu haben. Insofern war das jetzt wirklich die letzte Möglichkeit und dann vielleicht auch da, wo du, wie du meinst, das fast zum Überlaufen gebracht hatte, vielleicht auch der Punkt, wo man dann nochmal richtig Aufmerksamkeit generieren konnte. Das in dieser Busgeschichte, das fand ich halt ein bisschen dämlich organisiert dann, ne? Also da hätte man sich
vorher...
Das war
ja total chaotisch. Das war ja total chaotisch.
Hätten sie besser Signal oder iMessage genommen und nicht Telegram, dann hätte das vielleicht auch funktioniert. Auch dieses, ne, irgendeiner muss das ja dem Renndirektor durchgesteckt haben, dass der das dann trotzdem schon wusste und so. Das hat auch alles so ein bisschen so Schmierenkomödie, finde ich nicht, so einen komischen Beigeschmack irgendwie, ne? Also so richtig, ein bisschen albern ist es auch gewesen dann, aber ich finde gut, dass die Fahrer ihre Interessen da so durchsetzen.
Ja, also wie gesagt, aus Fahrersicht war es dann wohl so, dass der Mauro Venni da dann in dieses Zelt gekommen ist, also es hat halt geregnet, deswegen waren die Fahrer alle in so einem Zelt, und dann erst versucht hat, da bei so ein paar kleineren italienischen Teams so ein paar Fahrer in Anführungs- und Schlusszeichen zusammenzufalten und zum Start zu treiben, weil die sich da wenig wehren können. Die sollen sich dann aber so gesagt haben, lass uns in Ruhe, da sind noch andere Leute, die hier streiken, das sind nicht nur wir. Mhm. Und dann war wohl Adam Hansen da der Redelsführer, das hat man auch im Fernsehen gesehen, der sich da mit Mauro Venni wohl nicht so ganz herzhaft unterhalten hat. Und hat er dann irgendwann eingelenkt und hat den Fahrern sozusagen nachgegeben. Aber ich denke, das Ganze wird auch wahrscheinlich noch ein Nachspiel haben, weil er hat da auch gesagt zu dem italienischen Fernsehen, qualcuno pagará per questo incidente, also jemand wird dafür bezahlen. Hörte sich für mich so an, als würde da jetzt demnächst so mafiamäßig einer in den Grachten von Venedig Kopf überschwimmen.
ich denke mal, Adam Hansen wird sich, der hat mehr als genug Grand Touren bestritten, ne? Der wird sich da ins Fäustchen lachen. Deswegen haben sie da auch, finde ich, sehr, sehr clever einen ausgewählt, der dem wirklich dann auch alles egal sein kann im positiven Sinne. Also wenn er da jetzt irgendjemand mit im Betongrümpel versenken will, das glaube ich, wird ihm nicht gut zu Gesicht stehen.
Nee, aber den Veranstalter kann man ja auf der einen Seite auch verstehen, weil natürlich mit dem Startort, Alba war das in dem Fall, da hing ja auch viel dran. Also der bezahlt ja dem Veranstalter der RCS in dem Falle Geld, dass dort die Etappe startet und dass er eine gewisse Visibilität auch im Fernsehen hat, was dadurch natürlich völlig entfallen ist. Und jetzt stellt sich dann da die Frage, wer kommt für diesen Schaden auf?
Und aber Moment, gut, aber jetzt, ich spiele jetzt mal hier so, wie nennt man das, Advocatus Diaboli. Die haben noch mehr Öffentlichkeit bekommen, als wenn es nur ein normaler Start gewesen wäre, behaupte ich jetzt fast. Ne? Also die Kameras waren länger da auf den Start gerichtet, es war mehr Diskussion und an den Ort wird man sich doch eher erinnern, als jetzt den Startort von
einem ganz normalen. Naja, die Frage, in welchem Kontext? Eher im Negativen oder im Positiven?
Ah, das ist doch, hast du es nicht letztens gesagt? Egal, Hauptsache du tauchst auf.
Das ist auch wieder wahr, ja klar, aber
Der sollte von dem noch ein bisschen Nachzahlung verlangen und nicht die Fahrer, den Fahrern jetzt noch ein paar Euros aus den Rippen schneiden. Nee, das machen wir nicht.
Ich kann schon verstehen in gewisser Weise, dass manche Dinge vielleicht für die Fahrer im Radsport nicht so laufen, wie sie laufen, aber A, schaffen es die Fahrer selbst nicht, eine ordentliche Fahrergewerkschaft zu organisieren, weil diese CPA ist mehr oder weniger ein UCE-Instrument, also ein zahnloser Tiger. Und B, ist es ja auch so, dass man wusste ja im Vorhinein, was einen in der dritten Giro-Woche erwartet. Also es war jetzt nicht, dass da über Nacht plötzlich die Rennleitung die Etappe um 100 Kilometer verlängert hätte. Das wusste man ja schon vorher. Und ja, also für mich ist das ja auch, ich finde, das ist rein rechtlich gesehen auch eine ganz schwierige Sache. Also eigentlich begehen da die Fahrer Vertragsbruch.
Ja, aber ich sag mal so, hier, also der Streiken, wir sind doch für die Arbeitnehmer. Also ich bin da völlig
bei. Ja, aber du kannst ja auch, selbst wenn du einer Gewerkschaft angehörst, kannst du ja, meine ich, nicht streiken, wann du willst. Also da gibt es ja auch vorgegebene Rahmen.
Wo ist denn hier der Revolutsein dir? Wo ist denn die anarchistische Volksfront von Judäa? Nee, also ich sag mal so, es ging bei der Etappe wirklich nichts um irgendwie, nee, also da bin ich eher bei Rick Zabel, der jetzt auch nochmal irgendwie gefordert hat hier, ne, dass die Gewerkschaft da stärker werden muss und die Rechte der Fahrer zu vertreten. Sehen wir es mal anders so, ne? Wenn es an dem Tag jetzt vielleicht auch schönes Wetter gewesen wäre und so, dass hätte nur die Sonne scheinen müssen, dann wären die vielleicht auch gefahren. Aber sich da jetzt nochmal irgendwie 120 Kilometer mehr durch den Regen zu plagen für nix und wieder nix an dem Tag.
Im Finale drin hat es ja auch gar nicht mehr geregnet. Also von daher war
es richtig gemacht.
Die Etappe an sich ja gar nicht so schlimm. Wie gesagt, was die Fahrer halt nur gestört hat, war die Summe dieser langen Etappen und halt auch die Transfers. Und da kann ich es ja schon verstehen. Klar, das kann man vielleicht besser organisieren. Aber da muss man irgendwie was anderes finden oder eine andere Möglichkeit, um da den Radsport als Gesamtbild nicht als dilettantisch irgendwo hinzustellen. Und das wollte ich noch dazu sagen, dass ja, also da gab es dann auch die verschiedensten, also scheinbar war es so, dass Bora und noch eine andere Mannschaft wollten dann ja auch fahren. Mhm. Die haben sich halt dagegen entschlossen und beispielsweise Marc Madiot, der hat dann im französischen Fernsehen ein Interview gegeben und einfach gesagt, wenn sie nicht fahren wollen, sollen sie aufgeben. Also für mich ist da Radsport oder beziehungsweise so eine Grand Tour immer noch ein Ausdauerrennen und da gehören halt auch lange Etappen dazu.
Ja, das stimmt, aber nicht in dieser speziellen, ja, und es steht auch vorher fest, und das sind alles Argumente, die natürlich richtig sind und so gelten. Nichtsdestotrotz bin ich irgendwie so ein bisschen da, also vielleicht, wie oft sagen wir es, auf dem Papier sah eine Etappe viel leichter aus oder viel schwerer aus, als es dann wirklich war. Ne? Also, und vielleicht ist das den Fahrern auch wirklich irgendwann das fast zum Überlaufen, ja, so im wahrsten Sinne des Wortes ist es dazu gekommen. Dann das schlechte Wetter noch und letzte Woche, ich kann das schon verstehen, dass irgendwann.
Ja, aber überleg mal, wenn du das jetzt mal auf dein eigenes Leben beispielsweise überträgst, du kannst ja auch nicht einfach sagen, irgendwie nach 6 Stunden Arbeit, ich gehe nach Hause oder abends, du hast keine Lust mehr, das Kind zu betreuen.
Doch, das mit dem Kind, da gibt es Lösungen für. Also es gibt wirklich hervorragende Beruhigungsmittel. Also die schlagen sofort an, das Kind schläft sofort ein, ja, oder Fernsehen, gerne, stundenlang. Also auch super Lösung dafür. Und beim Job einfach kurzen Schwächeanfall vortäuschen, in der Jetztzeit auch gerne ein bisschen husten, Da wird man auch relativ schnell nach Hause geschickt. Also, wo, Problem. Nee, natürlich nicht. Ne? Also, ich weiß, was du meinst, aber ich finde gut, also ich glaube, dass oftmals viele, ich will nicht sagen Konflikte auf dem Rücken der Fahrer ausgetragen werden, aber oftmals nicht der Fahrer und sein Wohlbefinden und alles unbedingt im Fokus des Ganzen liegen. Und klar kann man immer argumentieren, okay, die haben sich den Job ausgesucht, da müssen sie mitgefangen, mitgehangen, da müssen sie das auch durchziehen und so weiter und so fort. Das stimmt auch alles. Aber ich kann verstehen, und es ist ja auch nicht so, dass wir einmal im Jahr irgend oder bei jeder Grand Tour einen Streik haben. Ne, das sind ja meistens dann schon besondere Umstände. Ne? Ich, Festina, erinnere ich mich noch damals, wie die Räder hingestellt haben.
Ja, aber also, ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt sozusagen, wenn die da einmal morgen Luft wittern, dass sie dann versuchen, öfter mal so ein Ding durchzuziehen.
Ja, wenn ich es nachvollziehen kann, warum, auch gut.
Also, ja, du vielleicht, aber Leute, die sich nicht mit dem Radsport beschäftigen, natürlich nicht. Und das bringt den Radsport in ein schlechtes Licht.
Ja, das stimmt natürlich, aber also
jetzt aber ich finde, das ist auch so ein bisschen so eine Generationensache, weil ich höre das immer öfter von den jüngeren Fahrern auch oder diejenigen, die jetzt noch nicht ganz vielleicht so die 30 überschritten haben, dass die sich über längere Etappen und sowas halt des Öfteren mal beschweren. Und da gab es dann auch auf bei Instagram hat ja Markus Burkhardt unter dem Post von Rick Zabel kommentiert, hast du keine Regenjacke? Fragezeichen.
Ja, es stimmt auch, aber vielleicht muss man den Alten dann nochmal sagen, vielleicht ist das auch gerade nicht mehr die Zeit für sowas. Ne? Also vielleicht geht der Trend einfach in eine andere Richtung. Und also ich möchte natürlich weiterhin so Etappen sehen, wie sie am Donnerstag gefahren wurden. Ich möchte noch weiterhin Etappen sehen, wie jetzt bei der Vuelta gefahren werden, klar. Aber das sind ja nicht die, also diese Etappe da am Freitag, die hat ja nichts mit sich gebracht außer Länge.
Da waren, aber das zerrt natürlich auch an der Ausdauer.
Ja, aber muss man, ne, das, muss man das jetzt an diesem, ich kann das verstehen. Also ich glaube, ich bin da vielleicht dann.
Auf der anderen Seite ein Punkt, den ich noch einbringen will. Ich finde, oder da bin ich auch d'accord mit vielen Fahrern, es fehlt halt einfach so ein Patron im Feld, wie es sie früher gab. Also so eine richtige Persönlichkeit, wie ein Bernard Hinault beispielsweise, ja, früher, der da mit 24 irgendwo diesen Fahrerstreik schon damals angeführt hat und einfach gesagt hat, wenn es ihm nicht passt, wir fahren hier nicht. Mhm.
Ja, also ich kann mir, also sowas schadet nie, finde ich. Ne? Also das kann einfach nur gut sein, wenn da jemand ist, der einfach mal die Meinungen und die Wünsche, was weiß ich, diese Bedürfnisse klingt jetzt so emotional, aber der einfach die Fahrer vertritt und das vielleicht auch vorher, ne? Natürlich hätte man das vielleicht auch vorher besprechen können. Also, aber ich finde es immer, also ich finde es gut, wenn da zumindest mal auf den Tisch geklopft wird und gesagt wird, okay, so geht's jetzt hier nicht und das läuft nicht und dass das auch jetzt bei einer unwichtigen Etappe passiert. Ne? Stell dir vor, die hätten es am Tag davor gemacht oder danach. Um Gottes Willen.
Also insofern. Ja, das wäre verheerend gewesen. Das wäre verheerend gewesen, aber mit Sicherheit hätten dann auch die Fahrer eher noch Konsequenzen fürchten müssen, als es vielleicht.
Ja, das hätte ja keiner mitgemacht, auch von der Teamseite her. Ne? Also sowas machen die Fahrer ja nicht, ohne zumindest eine gewisse Rückendeckung vom Team zu haben, gehe ich mal von aus.
Ne? So wie ich das verstanden habe, war das eine reine fahrerinitiierte Aktion und die Teamchefs saßen auch nur da und haben mit den Ohren geschlackert.
Okay, ja. Aber es gab ja trotzdem ein Ergebnis an dem Tag. Zum Glück.
Ja, das wollen wir nicht vorenthalten. Also es gab auch noch eine sportliche Seite der Etappe. Da war eine große Ausreißergruppe weggefahren und dann hat Bora, die wollten unbedingt einen Massensprint haben, hat da hinterhergejagt, musste aber irgendwann aufgeben, weil A, keine Unterstützung und B, die Ausreißergruppe zu groß und auch zu stark war. Mhm. Und ja, hat sich am Ende Josef Czerny vom Team CCC durchgesetzt.
Ist Team CCC, gibt es aber auch noch nicht irgendwie so, ach doch, das war das übernommene Team, ne?
Von Wonti, ja, aber da gibt es immer noch, also es ist noch nicht klar, wie das mit den Fahrern dann weitergeht bei der Mannschaft.
Ja, genau, das hatte ich auch so noch.
Also genau. Simon Geschke zum Beispiel, der schwebt da, glaube ich, immer noch im luftleeren Raum.
Ja, der jetzt wahrscheinlich auch nicht einer der günstigsten Fahrer dort ist, aber wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass der noch einen Vertrag irgendwo bekommen wird.
Mhm. Und es ist ganz interessant, Platz 2 an dem Tag, Viktor Campanaz von NTT, da ist es auch noch nicht geklärt, ob Bjarne Riis es schafft, dieses Team zu retten. Gibt es auch schon jetzt einige Fahrer wie Ryan Gibbons beispielsweise, der da das Team verlässt. Und Campenaerts selbst hat gesagt, es könnte sein, dass das Zeitfahren in Mailand mein letztes Rennen war, weil er keine Mannschaft findet.
Ja, die Überschrift habe ich auch
leider.
Man
muss sich vorstellen, der ist Stundenweltrekordler.
Ja, ja, also und mit 28 Jahren jetzt auch nicht einer, der zum alten Eisen gehört. Das muss man auch da immer so im Hinterkopf behalten. Kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass der komplett ohne Vertrag nächstes Jahr da stehen wird. Also das will nicht mehr in meinem Kopf rein.
Aber er hat nichts, also er muss schon überall Klinken putzen.
Ja, will das meine ich ja, ne? Will nicht in meinem Kopf rein, dass das nicht möglich ist, dass so jemand noch einen Vertrag kriegt. Also, weißt du, da muss doch irgendwo noch ein Plätzchen hinter einem warmen Herd frei sein. Also, irritiert mich sehr. Ja. Drücken wir ihm erstmal die Daumen. Vielleicht können wir so weitermachen, dass es irgendwie dann noch ein gutes Ende nimmt. Gesamtklassement änderte sich dann dementsprechend auf dieser Etappe auch nichts. Da gab es dann unter den Top 30 keinerlei Veränderungen, sodass der Tross dann am nächsten Tag zu dieser Etappe nach Sestria ziehen konnte. Was glaubst du, wäre die Etappe auch genauso ausgegangen? Oder nee, ist natürlich eine super Spekulation, aber glaubst du, die Etappe wäre ähnlich ausgegangen, wenn sie wie ursprünglich gefahren worden wäre? Nee, doppelten Konjunktiv.
Ich kann mir vorstellen, dass dann das Rennen um den Etappensieg vielleicht noch ein bisschen anders ausgegangen wäre, wenn da jetzt noch der Isoar und der Colle dell'Agnello drin gewesen wären. Aber zwischen den Gesamtklassement-Spitzenfahrern denke ich mir schon, wäre das ähnlich ausgegangen. Was ich aber noch anmerken möchte, wenn die Etappe über das Stifzer Joch nicht hätte stattfinden können, bin ich der Meinung, hätte João Almeida den Giro gewonnen oder wäre zumindest auf dem Podium gelandet.
Muss ich kurz drüber nachdenken, das kommt jetzt aus dem Nichts auf mich zu. Naja, also
an dem Tag. An dem Tag ja entscheidend Zeit verloren hat über Stifzer Joch. Also so ein 2500 Meter Berg, der hat ihm da den Zahn gezogen. Und wenn sowas nicht dabei ist, dann hätte er sich wahrscheinlich durchgerettet.
Ja, oder zumindest aufs, ich glaube eher Podium. Also ich glaube nicht, dass es gereicht hätte. Also wie viel Abstand hat er sich bei der Etappe eingefangen? Gucken wir mal gerade, das war die 18. Da hat er sich Almeida eingefangen. Ja, rund 4 Minuten. Ja, hätte 4,50. Ja, doch, das, nee, ich glaube nicht, dass es hätte vielleicht gerade fürs Podium gereicht. Das könnte jetzt so sein. Aber man weiß natürlich auch nicht, ne, in solch einer Situation, wenn es darum geht, dass man ums Podium fährt, was einem dann noch für Flügel wachsen und ob dann man vielleicht nicht eine Minute kassiert, sondern nur 30 Sekunden oder so etwas. Das stimmt schon. Kurz Zusammenfassung, also die Etappe, ne, die erste Hälfte der Etappe, sag ich mal, ging so verhalten nach oben, um dann dreimal nach Sestriere hochzugehen und dabei den Besten auszusuchen. Und das war in diesem Fall an dem Tag derjenige, der das Ganze spannend machen wollte. Tau Hart gegen Hart. Ich kann mir den Namen, ich krieg's nicht hin. Theo. Wir nennen ihn einfach Theo. Das ist für mich dann auch einfach. Das kann ich dann.
Ihr Generalteam Ineos Grenadiers, die waren die Mannschaft, die natürlich angreifen musste an dem Tag, wenn sie den Giro noch gewinnen wollten. Und das haben sie auch sehr beherzt getan. Und die spannende Frage war, ob es gelingt, Wilco Keldermann Zeit abzunehmen und ihn aus dem rosa Trikot zu fahren, nachdem er da ja auf der Etappe über das Stifzer ja auch schon abgehängt war. Und ja, genau das ist auch gelungen. Mhm. Ich meine, bei der vorletzten Überfahrt des Berges nach Sestriere konnten sie da Keldermann distanzieren und war dann so auf 40 Sekunden und war in der Gruppe mit den anderen Favoriten, wo aber noch einige Teamkollegen aus der Ausreißergruppe von anderen Favoriten, wie beispielsweise Nibali, wie von Almeida auch waren. Und das war so ein bisschen das Glück von Keldermann, dass er da noch nicht frühzeitig ganz aus dem Rennen war. Aber er hat es letzten Endes nicht mehr nach vorne geschafft zu diesem Trio, was sich da abgesetzt hatte, Tao Geo Gegenhardt, Jay Hindley und Rowan Dennis.
Ja, andererseits, ne, die Gruppe, die er da in der hatte, da wusste er halt, auch, also da war ja auch schon klar, damit ist nichts mehr zu gewinnen hier. Also das Einzige, was er noch machen konnte, ist den Schaden zu begrenzen, in der Hoffnung, dann im Zeitfahren doch noch was rauszuholen. Das war so das Einzige, was man ihm noch irgendwie lassen konnte, ne? Also so so der kleine Hoffnungsschimmer. Weil sonst hätte er auch da abschenken können. Fast. Also, ne, das macht man zwar nicht, aber eigentlich war für mich zu dem Zeitpunkt, als ich das gesehen habe, dachte ich schon so, na gut, also was du da jetzt nochmal treibst, ist Ergebnis Kosmetik irgendwie.
Ja, also was soll, also Wilko Keldermann, ich habe mich nur gefragt, was so die, also da noch nicht reif genug war von João Almeida. Der hat da seinen Teamkollegen die ganze Zeit Tempo fahren lassen und damit das rosa Trikot wieder in Richtung Spitze gezogen. Richtige Strategie wäre meiner Meinung nach gewesen, selber nicht zu arbeiten und dann Keldermann arbeiten zu lassen und ihn dann mit einer Attacke abzuhängen. Dann hätte er ihm mit Sicherheit noch mehr Zeit abgenommen und wäre vielleicht noch aufs Podium gefahren.
Ja, ich finde immer, ne, diese so um Platz 3 fahrend oder so Gedanken und Spiele, ne, das als Fahrer kriegst du das ja wahrscheinlich eh kaum hin. Ne, da sehe ich dann noch immer so ein bisschen die Teamleitung in der Verantwortung, ne, und wenn die das dann nicht machen, na, mal. Und vielleicht hat auch Almeida noch irgendwie so ein bisschen Hoffnung gehabt. Es muss ja vorne auch nur jemand eine Panne haben, irgendwie bewusst langsam dann zu fahren und Keldermann arbeiten zu lassen. Ron Dennis auf jeden Fall vorne wieder, Duplizität der Ereignisse, wie zwei Tage zuvor im Stiftserjoch, einfach eine Bank. Also der hat wirklich diesen Giro, glaube ich, sich sehr, sehr viele Freunde gemacht.
Auf jeden Fall, also in der dritten Woche war das der stärkste Fahrer. Also ich behaupte, er war sogar noch stärker als Hindley und Geo Gegenhardt, weil was der gearbeitet hat, das war à la Bonheur für einen Helfer. Mhm.
Er hat, glaube ich, auch, was blöd, also ich weiß nicht, ob das bewusst oder unbewusst ist, ich vermute und hoffe unbewusst, er hat halt, finde ich, auch bei ganz vielen Fans und auch wahrscheinlich bei Mannschaften oder so Verantwortlichen, die nach dem, was da sich dann letztes Jahr abgespielt hat, das war noch letztes Jahr, ne? Oder vor 2 Jahren bei der Tour?
Das war, ich bin mir nicht sicher, letztes oder vorletztes Jahr.
Also da haben ja viele schon gesagt, okay, Ron Dennis, labiler Typ, kannst du nicht ernst nehmen, macht, was er will und so weiter. Genau, das war letztes Jahr, 2019, wo er dann noch Weltmeister geworden ist, quasi, ja, ohne Team. Ich glaube, er hat einfach, vielleicht hat er auch eingesehen, dass es mal nötig ist, ne? Oder was heißt mal nötig ist, ne? Sowas kannst du ja nicht planen. Aber zumindest hat er sich da sehr viele Sympathien und auch Meinungen im Sinne von positiven Meinungen bei Teams zurückerkämpft. Und das war vielleicht auch nötig, aber das hat er wirklich in einer Art und Weise gemacht, die man so nicht oft gesehen hat. Also da hat er wirklich gearbeitet und die anderen leiden lassen. Und ja, also da, mittlerweile, also ich habe da nochmal drüber nachgedacht, was du beim letzten Mal gesagt hast, ob es nicht vielleicht auch ein Kandidat ist, mal selber nur so eine Grand Tour zu übernehmen. Ich glaube es irgendwie immer noch nicht, aber nach dieser Leistung auch jetzt, also nach dem Wiederholen dieser Leistung vom Stilfzerjoch, hast du mich ein bisschen mehr überzeugt, zumindestens.
Das auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wer soll da noch alles auf Klassement fahren bei Ineos Grenadiers? Die haben Geraint Thomas, Egan Bernal, Pavel Sivakov, Sosa, dann noch ein Rowan Dennis. Also das sind alles potenzielle Leute, die bei einer Grand Tour in die Top 3 fahren können. Und Richard Carapaz nicht zu vergessen.
Auf jeden Fall. Aber man sieht ja auch, wie schnell es nötig sein kann, dass man mal einen Plan B oder einen Plan C vielleicht auch in der Hinterhand hat. Ne? Stell dir mal vor, also da wären jetzt von den 8 Leuten noch jemand aus der Geraint Thomas rausgefallen.
Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, bei Bernal wird das ein langer Weg, wieder zurückzukommen auf das Niveau, wo er mal war, weil diese Rückenverletzung scheint doch da schwerwiegender gewesen zu sein, beziehungsweise soll auch das Bein mit betroffen sein. Und der muss jetzt, glaube ich, einen Monat lang nur im Gym arbeiten, um sozusagen das halbwegs wieder in den Griff zu bekommen.
Ja, hoffen wir es mal. Also ich meine, es haben sich schon andere zurückgekämpft und es muss nicht immer ausgehen nach einer langen Pause wie mit Froome. Aber also er ist wie alt ist er jetzt? 29 geworden? Also ich denke, das wird schon noch irgendwie machbar sein. Also ich würde ihn jetzt nicht abschreiben schon. Also lass ihn mal ein Jahr verlieren und wie soll man sagen, das nächste Jahr, wie das nächste Jahr rein radfahrtechnisch laufen wird, steht ja auch noch irgendwie völlig in den Sternen. Also
absolut.
Da muss man ja mal gucken, ob am Ende des Tages, wann die nächste Saison wieder losgeht, überhaupt mit ernsthaften Rennen. Ach, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Nochmal so eine Saison wie diese Saison. Aber wahrscheinlich für uns ist es ja noch schön. Wir leben ja nicht davon und machen es nur aus Spaß. aber diese Unsicherheit auf Fahrerseite ist.
Ja, für die Fahrer, klar. Also die ganz viele, die gehen ja jetzt in die Winterpause, ohne überhaupt zu wissen, wie es weitergeht, weil normalerweise hast du ja traditionell ein Auftakttrainingslager mit der Mannschaft oder mit deiner neuen Mannschaft. A, haben viele noch gar kein Team für nächstes Jahr, und B, wird es diese Trainingslager wahrscheinlich in dieser Form nicht geben, weil Reiserestriktionen da sind. Also du kannst nicht einfach nach Mallorca fliegen oder weiß ich nicht wohin. Und dann musst du halt deine Vorbereitung irgendwo, weiß ich nicht, in Hürth absolvieren.
Jetzt nichts gegen Hürth, ne? Also Hürth ist auch ein schönes Fleckchen Erde hier vor den Stadthaaren von Köln. Also da kannst du immer nach Köln rein, wenn du eine lange Runde fährst durch die Eifel, Bergische Land. Also Hürth ist jetzt immer noch, da kann ich mir schlechtere Gegenden für eine Vorbereitung
vorstellen. Aber da würden viele wahrscheinlich doch lieber bei 15 Grad im Café auf Mallorca sitzen.
Oh, das ist jetzt eine steile These. Das ist steile These, möchte ich mich gar nicht so äußern. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Hat mir das Ergebnis schon vorweggegriffen? Ich glaube schon, oder?
Nee, noch nicht. Also am Ende war es ja eine knappe Angelegenheit zwischen den beiden, zwischen Hindley und Georg Egenhardt. Hindley hatte zwei oder dreimal versucht, sich abzusetzen, hat es aber nicht geschafft. Und dann, ja, im Sprint Georg Egenhardt von vorne und hat es ganz knapp behaupten können.
Ja, und nicht, dass diese Sekündchen oder Zehntel dann hinterher entscheidend gewesen wären, aber so kamen wir zumindest dazu, dass es am Gesamtklassement hat sich an dem Tag dann wirklich, warte mal, habe ich hier die richtige Etappe rausgegeben? Ja, hat sich, glaube ich, gar nichts getan.
Naja, Wilco Keldermann hat das rosa Trikot verloren.
Warte mal, wo bin ich denn dann hier? Ich bin, glaube ich, bei der falschen Etappe. Gesamtklassement.
Etappe 20.
Aber wieso wird das denn hier nicht angezeigt, komischerweise? Ja, Jay Hindley vor Gegenhardt, Keldermann auf Platz 3. Normalerweise wird doch immer die Plätze angezeigt.
Ja, ist aber, sehe ich auch in der Grafik, irgendwie nicht eingebaut.
Ja, Schweine. Dann bin ich ja verwirrt, weißt du, wenn ich das nur so sehe. Aber klar, Hindley hat übernommen und lag jetzt zeitgleich vor Theo auf Platz 1. Und ja, für Keldermann kann es einem natürlich einerseits leid tun, andererseits das Trikot ist im Team geblieben. Man war sich jetzt natürlich relativ unsicher, ne? Hat Hindley überhaupt eine Chance gegen Theo? Aber naja, also zumindest da war es noch beim Team Sunweb. Und so ging es am letzten Tag, am 21. Tag des Giro 2020, ja, auf die ehrlichste Art und Weise vielleicht, um die Wurst. 15 Kilometer waren es gut, ne? Irgendwie 15,7. Mann gegen Mann, Zeitmaschine. Lass das Wetter nicht mitspielen und gib's ihm mal ganz einfach. Und wenn Zeitfahren ist, gewinnt Ganna. Ne? Das ist ja auch klar.
Ja, das war gesetzt quasi, dass Filippo Ganna, der ist im Zeitfahren momentan nicht zu schlagen. Also hat das Zeitfahren 32 Sekunden vor Victor Campanaz und Rowan Dennis gewonnen. Dahinter ein formidabler Joao Almeida, der sich an dem Tag im Klassement noch auf Platz 4 verbessert hat, hat Peo Bilbao überholt. Und ja, danach ging es dann zum Schluss zwischen den beiden um die Wurst, also zwischen Georg Egenhardt und Jay Hindley.
Vielleicht nochmal kurz mit die Überlegenheit von Ganna möchte ich noch an einer Zahl irgendwie mal so verdeutlichen. Der zweite hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 52,9. Und das geht dann runter bis zum 10. Also die Top 10 sind alle mit 52,9 bis 52,188 gefahren. Und Ganna ist mit 54,5. Also auch wenn das jetzt nicht nach viel klingt, aber fahrt einfach mal, also die von euch, die selber auch fahren, einfach mal im Training eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,5 Kilometer schneller als beim letzten Mal. Das ist halt auch, und das alleine ist halt auch mal was man machen muss, ne? Und die anderen fahren ja auch am Limit.
Das Wobei ich so ganz interessant finde, also bei der Weltmeisterschaft war es ja so, dass Ganna da zwar gewonnen hat, aber am Ende hinten raus da doch noch ein bisschen Zeit verloren hat. Und ich würde ihn gerne mal bei so einem richtig langen Zeitfahren über 50 oder 60 Kilometer sehen, weil da glaube ich nämlich schon wieder, ja, könnte sich das schon wieder ausnivellieren, weil so kürzere Distanzen, er kommt glaube ich von der Bahn, 4000 Meter Verfolgung, die liegen ihm extrem gut, aber sobald es dann so über 40, 50 Kilometer wird, könnte schwierig werden.
Kann mich auch nicht erinnern, ob man das jemals gesehen hätte. Da müsste man mal einfach wirklich dann seine Biografie so durchklicken, ob es da mal so etwas gab. Ich könnte es jetzt mal so nebenher machen, aber da haben wir auch keinen Spaß dran. Ja, und hintenrum wurde es dann spannend, wie du vollkommen richtig sagst.
Ja, was ich ganz interessant fand, beide waren ja an dem Tag in Sondertrikots unterwegs, weil Hindley hatte die Maglia Rosa und Geo Gegenhardt hatte stellvertretend für Hindley das weiße Trikot an und somit hatten beide nicht ihren Standard-Zeitfahranzug sozusagen, sondern einen von der Organisation ist ja oft nicht so gerne gesehen, aber Randaspekt, was ich dann ganz interessant fand, Ineos wird glaube ich auch von Castelli ausgerüstet und da habe ich mich dann immer gefragt, haben die sich da jetzt nicht also einfach ihren eigenen Teamanzug genommen und da irgendwie was drüber geklebt?
Warum nicht? Also ich kann mir nicht, ich glaube nicht, dass die, dass das dadurch, also wahrscheinlich der Schnitt wird der gleiche sein, hoffe ich mal. Und wäre ja in dem Fall dann auch mal ausnahmsweise mal etwas, wo man sagen könnte, okay, am Material hat es nicht gelegen. Ich erinnere mich noch an die Diskussion, damals war es, glaube ich, bei Castelli in Düsseldorf beim Tourstart, als sie dieses komische Fischgrätenmuster irgendwie hatten und dahinter die Diskussion aufkam. Also wenn jetzt Ineos das wirklich so gemacht hat, dass sie den Original-Zeitfahranzug dann genommen haben und Team Sunweb hatte dann den gleichen Anzug, ja, ist eigentlich für die Sache nur ganz gut.
Ja, aber wie gesagt, also ich finde, die eleganteste Lösung wäre es ja, sozusagen vom Veranstalter den Teams das freizustellen, ob die den Veranstalteranzug nehmen oder aber selbst sagen, pass auf, wir haben da einen Hersteller, der kann das auch ganz gut, die Dinger nähen und sagt uns einfach oder macht uns eine Maßvorgabe, wo die Sponsoren hin müssen und dann macht es unser Veranstalter selbst.
Ich meine aber in der, also kurzer Einwurf, bei der Europäischen Continental Championship 2017 hat Theo den 9. Rang bei einem 46 Kilometer Zeitfahren hingelegt. Das ist das längste Zeitfahren. Ganna. Das ist das längste Zeitfahren, was ich jetzt, glaube ich, so gefunden habe. Und er hat aber bei den italienischen Meisterschaften mal ein 43 Kilometer Zeitfahren, ist, hat er als Zweiter abgeschlossen. Nur so am Rande. Aber ich meine, in der Fernsehübertragung gehört zu haben, dass das durchaus möglich wäre, dass die auch ihren eigenen Anzug mitbringen können, wenn der so farblich abgestimmt sei.
Ja, das kommt halt drauf an. Also die Sponsoren müssen ja natürlich an bestimmten Stellen auf diesem Sondertrikot angeordnet sein und ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass da die Teams selbst das machen dürfen, wenn die sagen, unser Hersteller kann das. Oder ob der Veranstalter dagegen ist.
Genau das meine ich, wurde zumindest in der Fernsehübertragung gesagt, dass das möglich wäre.
Ah ja.
Also wenn, aber also ich erinnere mich ja nur, um den Namen nochmal hier zu erwähnen, Ron Dennis. Hat sich ja damals fürchterlich über seinen Zeitfahranzug ja auch aufgeregt, den er da bekommen hat von seinem Ausrüster. Vielleicht vielleicht ist es ja auch ganz gut. Ne? Also vielleicht ist ja auch manch einer ganz froh, dass er gar nicht sein normales Ausrüsterzeug tragen muss, sondern in dem Fall von Castelli den Zeitfahranzug. Auf jeden Fall, im Ergebnis ist es ja, dass sie beide das gleiche Material hatten. Und das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ist natürlich ärgerlich, wenn du ein besseres Material hast, als eigentlich das. Aber für die Ausgeglichenheit des Ganzen ist es ja ganz gut.
Nö, absolut. Aber ja, es hätte, glaube ich, auch, also wenn da jetzt einer mit seinem normalen Anzug unterwegs gewesen wäre, hätte das auch am Endresultat nichts geändert.
Nein, da bin ich auch von überzeugt. Dafür war dann am Ende dann auch der Abstand groß genug, dass man gesagt hat, okay, also da hättest du, mit welchem Anzug hättest du 40 Sekunden rausholen können? Den würde ich mir auch sofort kaufen.
Ich finde, man konnte es im Vorfeld schon so ein bisschen antizipieren, dass halt Geo Gegenhardt von der Statur her ein bisschen kräftiger gebaut ist als Hindley und dadurch vielleicht bei so einem Flachzeitfahren mehr PS auf die Straße bekommt, weil Hindley doch ein ziemlicher Haken ist.
Ich fand auch nicht nur das, sondern so das ganze Auftreten. Das war für mich von vornherein, also es hätte mich sehr gewundert, wenn Hindley das noch irgendwie biegen könnte oder irgendwie hinkriegt für sich. Ich finde, das ganze Auftreten von Theo Degenhardt war so, ich will nicht sagen dominant, aber war sehr selbstbewusst und sich der Sache sicher. Und klar, kann bei jedem Zeitfahren kann immer etwas passieren. Das muss, hätte ja im Prinzip nur ein blöder Reifenplatzer passieren müssen und eine Kurve falsch ansteuern und das Ding ist gegessen.
Klar, man hat ja auch gesehen, da in Mailand waren ganz viele quer zur Fahrbahn verlegte Straßenbahnschienen. Wenn du da einmal blöd mit dem Reifen reinkommst, ist er platt.
Ja, aber ne, das kann ja auch beiden passieren. Also das war so ein bisschen die Ausstrahlung so nach dem Motto, okay, unter normalen Umständen ist die Sache gegessen. Und das war es dann ja auch. Also ne, da braucht man gar nicht mehr groß drum diskutieren. Er war einfach von denen da vorne der Beste an dem Tag. Und Almeida vielleicht noch mal außen vorgenommen. Aber ja, völlig zu Recht, ne, ist 13. insgesamt geworden bei diesem Zeitfahren mit einer Minute Rückstand auf Ganna. Das war vielleicht auch so Sachen, dass man Ganna als Fixpunkt oder als Referenz ja immer hatte und wusste, okay, der wird auf den 15 Kilometern so viel verlieren, dass man schon wusste, okay, ein Keldermann wird dann kein Problem sein. Das war klar. Und ich finde auch am Ende des Tages durchaus berechtigter Sieger. Ich meine, klar, der war der Schnellste in Mailand. Aber insgesamt auch mit der Hilfe von Rohan Dennis für das Team Ineos, wie ich finde, verdienter Sieg.
Ja, haben sie prima gemacht und ich fand es ganz interessant, hinterher so das Interview mit Dave Brailsford zu hören, der, ja, ich fand da eine neue Mannschaftsphilosophie ausgerufen hat, weil er hat gesagt, in den Jahren mit Sky und danach, was waren sie danach noch, bevor sie jetzt Ineos Grenadiers waren? Ist auch egal. Jedenfalls haben sie da immer diesen viel verwaltet und diesen Zug in den Bergen gehabt. Mhm. Da meint er, ja, das macht nicht so viel Spaß, wie jetzt anzugreifen immer und sich das Stück für Stück zu erarbeiten und nicht nur zu verteidigen, sondern angreifen macht ihm mehr Spaß und das sind halt that's what the Grenadiers are. Also es ist so eine neue Teamphilosophie, anzugreifen statt zu verteidigen bei Ineos.
Finde ich aber, hättest du ihm vorher gesagt, ob er lieber das Ganze ab Etappe Nummer 3 bis zum Ende verwalten kann oder dass er die ganze Zeit drum kämpfen muss und es erst am letzten Tag eintüten kann. Klar macht das mehr Spaß, aber fürs Nervenkostüm ist das andere wahrscheinlich doch ein bisschen besser.
Aber ich glaube, das hätte nicht geklappt. Also wenn die mit Geo Gegenhardt ab Etappe 3 schon im rosa Trikot gewesen wären, dann wäre wahrscheinlich irgendwann an einem bestimmten Punkt der Druck für so einen jungen Fahrer zu groß geworden.
Absolut, das meine ich auch gar nicht, sondern ich meine, wenn jetzt Gerard Thomas ab Etappe 3 das rosa Trikot gehabt hätte. Ne?
Ja, dann vielleicht.
Na, und also deswegen finde ich diese Aussage durchaus sympathisch und ich glaube, dass jeder Radsportfan wird das gerne hören. Nichtsdestotrotz, so richtig abnehmen tue ich es ihm nicht. Also ne, das aus der Position des Siegers heraus das zu sagen, ist natürlich einfach. Frag mal beim Team Sunweb.
Ja, aber ich finde, da ist schon ein bisschen Fleisch am Knochen, weil wenn man sich mal so anguckt, was die jetzt für Fahrer haben, also ein Froome ist ja eher so ein klassischer Diesel gewesen und auch ein Geraint Thomas, die halt so lange, hohes Tempo am Berg fahren können. Aber wenn du jetzt guckst, ein Geo Gegenhardt ist ein Fahrer, der sehr gerne angreift und auch, wenn du siehst, was ein Richard Carapaz da bei der Vuelta abreißt, also der ist ja keiner, der jetzt konstant fährt, sondern der versucht halt jede Möglichkeit zur Attacke zu nutzen.
Du, ich würde mich freuen, wenn das der Tatsache entspricht und dass das Team Ineos ist, was wir in Zukunft sehen werden. Nicht falsch verstehen, also ich möchte da nicht widersprechen, ich möchte nicht zum Erhalten zurück. Ich meine nur, man muss, glaube ich, diese Aussage auch in dem Kontext dessen sehen, dass er da gerade den am letzten Tag einer Grand Tour das Ding abgeschossen hat und dass es dann natürlich leicht ist, so etwas zu sagen. Ich glaube, wenn er beim Team Sunweb an dem Tag der gleiche Reporter mit der gleichen Frage vorstellig geworden wäre, dann wäre es anders ausgegangen. Tut mir auch ein bisschen leid, Team Sunweb hat sehr viel Freude und sehr viel Spaß da gemacht, aber Ineos hat dann einfach vielleicht auch kraftmäßig aus dem besseren Potenzial schöpfen können und hat den Giro gewonnen. Ich glaube, das Wichtigste ist aber bei dem ganzen Giro, dass sie durchfahren konnten, ne? Und dass das alles über die Bühne gegangen ist, für die Sponsoren alles gut gelaufen ist, weil das hätte ja auch ganz, ganz übel anders ausgehen können.
Ja, also vom Timing her, so doof das auch klingen mag, mit dem Infektionsgeschehen hat das halt gerade noch so gepasst, dass man da ohne groß öffentlich ins Fadenkreuz zu geraten, warum man da noch Sport macht, Mailand erreichen können. Und ist das Wichtigste. Und man kann diese Leistung der Organisation um Mauro Venni gar nicht hoch genug loben, dass die das so durchgebracht haben.
Mhm. Ja, ja. Ja.
Und auch zwischendrin muss man ja sagen, also da gab es ja Fahrer, die gefordert haben, den Giro abzubrechen, weil sie zu viel Angst haben oder was weiß ich nicht alles, aber hat sich im Nachhinein doch, was so die Testergebnisse und so alles, als relativ argumentlos herausgestellt.
Da möchte ich widersprechen. Ich glaube, dass du diese Angst, ne? Also Angst ist ja ein diffuses oder konkretes Gefühl. Und ich glaube, diese diffuse Angst, diese Bedrohung, die hast du. Weißt du, du kannst das den Leuten, glaube ich, nicht absprechen. Oder ob sie begründet ist oder nicht, wenn jemand Angst hat, dann.
Klar, aber wie gesagt, das war ja ein Gefühl und das war ja kein Fakt. Also, das wurde schon immer so getan, als wenn wäre da die Hälfte des Feldes mit Corona infiziert.
Ja, ja, aber nichtsdestotrotz kann, wenn der Fahrer in dem Moment einfach Angst davor hat, ne, und deswegen sich kein gutes Gefühl bei der Sache hat, dann ist das ja ein Zustand, der, ne, ob der jetzt begründet oder unbegründet ist, ne. Ich glaube mal, dass 95% aller Menschen, die Angst vor Spinnen haben, noch keine negative Erfahrung mit einer schlimmen, beißenden Spinne gemacht haben. Aber deswegen kann man den Leuten nicht die Angst vor der Spinne absprechen. Ja, und ich glaube, wenn ein Fahrer in der Situation als Profi Angst hat, in dieser Situation um seine Gesundheit, vielleicht auch die Krankheit an Leute aus der Familie heranzutragen und, dann ist das eine Angst, die man ernst nehmen muss und soll. Auch wenn sie so diffus ist und vielleicht nicht begründet, aber sie ist halt da. Ne, und dass da mancher Fahrer, also ich hoffe nicht, dass irgendein Fahrer gezwungen wurde zu fahren, obwohl er wirklich eine massive Angst hat. Hoffe ich einfach.
Noch eine Sache dazu, vielleicht, so wie ich ja jetzt auch gehört habe, in dem Podcast von Rick Zabel wurde gesagt, dass den Fahrern die Testergebnisse der Corona-Tests immer erst kurz vor Start der Etappe nach dem Ruhetag bekannt gegeben wurden. Einfach aus dem Hintergrund, dass sich da nicht irgendwie Mannschaften absprechen können, dass sie plötzlich alle zurückziehen.
Okay. Verstehe ich nicht ganz.
Naja, also stell dir vor, die haben die Ergebnisse schon am Montagabend. Dann können sie natürlich die Mannschaften absprechen und sagen, ja, gut, das war's dann hier für uns und wir gehen raus aus dem Rennen, beziehungsweise sich dann mit anderen Mannschaften zusammenschließen und so natürlich ein stärkeres Bündnis gegen den Veranstalter schmieden.
Ja, aber Moment mal, also das wusste ich nicht und das ist aber ja dann noch mehr, finde ich, das finde ich A, von Veranstalterseite her eine Frechheit. Weil du lässt die Leute ja länger im Unklaren als nötig. Ja, also finde ich keine coole Maßnahme. Aber dann finde ich ja die Maßnahme des Streiks am vergangenen Freitag, muss man ja dann auch im Kontext dieser Sache vielleicht ein bisschen sehen, dass die Fahrer ja dann auch sagen, Moment mal, ihr sagt uns morgens vom Start erst, wer jetzt hier positiv ist, wir können uns nicht absprechen und so weiter. Naja, dann streiken wir einfach direkt vom Start. Also ist uns noch Wumpe. Also das finde ich dann als Reaktion nochmal, für mich hat gerade dieser Streik am Freitag vielleicht sogar noch ein bisschen mehr an Bedeutung gewonnen. Und für mich auch im Sinne von, dass ich es gut finde, dass es gemacht wurde.
Mit Sicherheit spielt das da rein, aber auf der anderen Seite kann ich da auch den Veranstalter wieder verstehen, weil der natürlich alles tut, um das Rennen durchzubringen und man hat da halt noch keine Erfahrungswerte, wenn dann sowas ist.
Ja, würde man beim nächsten, also das würde ich auch so ein bisschen als mildernde Umstände werten. Ne, man hat keine Erfahrung drin. Man kann es ja beim nächsten Mal vielleicht besser machen.
Das war so als Message. Man muss da aber auch mal einen klaren sportjuristischen Rahmen schaffen, weil jetzt wurde es bei der Tour de France anders ausgelegt als beim Giro d'Italia, weil bei der Tour de France war es so, dass zwei positive Tests in einem Team innerhalb einer Woche zum Ausschluss des Teams geführt haben. Und beim Giro war es dann wieder so, okay, da wurden einfach die Fahrer isoliert, die dann positiv waren und dann immer nachgetestet und nach dann halt die weiteren positiven Fälle rausgenommen und irgendwann das ganze Team. Also da musste man auch mal seitens des Radsport-Weltverbandes einen rechtlichen Rahmen dafür finden, der für alle einheitlich ist.
Ja, absolut. Also ne, klar, dann muss auch wirklich der Rahmen gesetzt sein und sich innerhalb dieses bewegt werden. Ne? Und aber das finde ich gerade gut, dass du es erwähnst, weil das war mir nämlich, das habe ich noch nicht gehört. Das finde ich noch eine wichtige Randnotiz in Bezug auf den Streik. Und wie du auch sagst, stimmt auch, ne, auch für den Veranstalter ist das eine neue Situation, dass man vielleicht auch lernen muss, dass der Umgang mit den Fahrern, ne, ich will nicht den Satz sagen, es sind ja auch nur Menschen, aber wenn da so ein Fahrer Angst hat, dann ist, das denkt er sich ja nicht aus, weil er nicht durch den Regen fahren will. Ne, der riskiert ja potenziell seinen Job zu verlieren und ja, stellt sich dann doch an den Start und das ist ja nichts, da gibt's ja kein, das ist nicht da, sondern wenn der Fahrer diese Angst hat, dann hat er die Angst und dann muss das auch was man ernst nehmen muss. Vor allen Dingen, wenn er damit rechnen muss, dass es für ihn auch irgendwie arbeitsrechtliche Konsequenzen hat. Aber insgesamt würde ich sagen, im Rahmen der Möglichkeiten haben sie wirklich das Beste daraus gemacht. Etappen konnten weitgehend durchgeführt werden, wenn nicht die Franzosen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Wetter hat einigermaßen mitgespielt. Die Regenjackenhersteller haben ihre Zeit bekommen in der Kamera und alle sind glücklich und alle sind froh.
Und was ich noch erwähnen würde, er wollte einen historischen Fakt, habe ich gelesen, Tao Geo Gegenhardt ist der Erste, der den Giro gewinnt, der nie das Führungstrikot getragen hat.
Ach, ja, dann hat er jetzt ja auch noch eine Rechnung mit dem Giro offen. Krass.
Er hat es halt dann nur auf dem Podium eingehabt einmal.
Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das noch nie gab, aber klar, es wird ja... Kann ja nur sein, dass irgendjemand am letzten Tag gewinnt, ohne jemals vorher in Führung gelegen zu haben. Aber dann hat er ja zumindest ein berechtigtes Interesse daran, am nächsten Jahr am Start zu stehen, um dann wirklich da einmal bei der ersten Etappe das rosa Trikot zu tragen.
Ja, oder, klar.
Doch, das ist so, ne? Ist das auch beim Giro?
Es kommt drauf an, was es ist oder wie das auch vom Veranstalter erlaubt wird.
Ja, aber in dem Fall sollte man es ihm mal erlauben, denke ich mal. Da sollte man kulant sein. Gut. Das war der Giro 2020 und es ist ja nicht so, dass das alles gewesen wäre, denn wir haben das Glück, dass wir jetzt nach Spanien gehen können. Zur nächsten Grand Tour ist ja noch nicht genug zu sprechen und dort startet nämlich oder führt nochmal gerade durchs Land die Vuelta. Dort waren wir stehen geblieben am vergangenen Donnerstag nach der Etappe Nummer 3. Auf Etappe Nummer 3 folgt Etappe 4. Kurz zum Zwischenstand, Stand der Dinge, war das Primož Roglič, der Slowene im Team von Jumbo Visma, auf Platz 1 lag im roten Trikot. Vor Dan Martin, Israel Startup Nation, vor Richard Carapaz, der andere Ineos-Krieger. Enric Mas, Hugh Carthy, Sepp Kuss, Großschartner, Chaves, Soler, Bennett und Valverde, den nenne ich nur, weil er auf der 11 ist. Das war der Stand am vergangenen Donnerstag. Freitag sollte es dann eine Etappe geben, wo du, wenn ich richtig sehe, relativ eindeutig gesagt hast, das kann ja nur Pascal Ackermann gewinnen, vielleicht etwas klein, ein bisschen zugespitzt. Der hat es aber noch nicht mal aufs Podium geschafft. Was ist da passiert? Wie kannst du so daneben liegen? Das ist mich nicht gewohnt.
Ja. Also zum einen hat er nicht die Form, wie man sie vielleicht erwartet hat, also habe ich so ihn stärker eingeschätzt und zum anderen war er auch in diesem Sprintfinale drin, ja, war wieder ein Problem da, was sich durch die gesamte Restart-Saison von Bora zieht, also die ja agieren einfach vogelwild in den Sprints, also die schaffen es nicht, Pascal Ackermann da einmal ordentlich abzuliefern, auch das war da wieder das Problem, so dass er positionstechnisch schon ins Hintertreffen geraten war und dann am Ende nur Vierter wurde, weil wenn man mal Jakub Marečko und Jasper Philipsen vergleicht, also da ist Pascal Ackermann von der reinen Endgeschwindigkeit, wenn er seine normale Form hat, doch deutlich stärker einzuschätzen.
Ja, unter normalen Umständen hätte ich das auch gesagt. Aber Sam Bennett ist halt immer noch in einer Form. Ich weiß gar nicht, wie lange der noch so weiterfahren will.
Ja, absolut super und man muss sagen, also das war ein ziemlich verwinkeltes Finale, wie gesagt, und der König Quickstep, da hat sich die große Erfahrung bei so Sprintanfahren da auch wieder bezahlt gemacht, weil die haben den Gold richtig in Position gebracht. Du musst es nur noch verenden.
Mehr kann man, ich denke, mehr können wir oder brauchen wir jetzt an dieser Stelle auch zu dieser Etappe nicht groß sagen. Im Gesamtklassement hat sich unter den ersten 30 nichts getan. Haken dran und weiter geht's. Und dann kam die Etappe Nummer 5. Die, wenn ich es recht entsinne, wir schon gesagt haben, da wird mit hoher Wahrscheinlichkeit an diesem vorletzten Berg irgendwer wegstiefeln wollen und das ist auch geglückt und hat dann aus einer Ausreißergruppe von drei Fahrern, Tim Wellens, Guillaume Martin und, wie spricht man ihn aus? Arensmann?
Arensmann.
Bitte?
Arensmann.
Arensmann. Aus dieser Ausreißergruppe von drei Fahrern hat der Lotto Sudermann von Tim namens Tim Wellens das Ding dann abgeschossen. Relativ souverän.
Ja, der hat sich da im Sprint, sage ich mal sozusagen, also zum Schluss ging es ja nochmal bergauf, an dieser Bergauf-Ankunft, dagegen die beiden durchgesetzt, Guillaume Martin und Timon Arensmann vom Team Sunweb. Ja, also hat Tim Wellens einmal mehr seine Klasse unter Beweis gestellt und er kann ja sowas, also so Fluchten und auch eher schlechteres Wetter, das sind so seine Elemente, aber er hatte jetzt, glaube ich, auch schon länger kein Rennen mehr gewonnen, eine ziemlich lange Durststrecke, von daher für ihn auch ein sehr erleichternder Sieg.
Ja, ist halt ein Belgier, ne? Der kann sowas, das um nicht positiv rassistisch sein zu wollen. Hinten kam es dann aber immer noch so ein kleines bisschen zumindest dazu, dass Primoz Roglic sich genötigt sah, Verfolgerfeld anzuführen und den vierten Platz für sich zu holen.
Ja, und auch das Verfolgerfeld auszudünnen. Hä? Also haben wahrscheinlich die meisten Hörer auch gesehen, diese Szene als Primoz Roglic war auch so eine 400 Meter vom Ziel, war eine Rechtskurve. Musste Primoz Roglic außen einen zurückfallenden Movistar-Fahrer passieren und ist dann irgendwie so eine blöde Linie in der Kurve gefahren, dass Rojas war es, meine ich dann, von Movistar, sich an seinem Hinterrad aufgehängt hat und Daniel Martin mitgerissen hat. Also somit hat Primoz Roglic da, wenn auch ungewollt, diesen Sturz ausgelöst.
Ja, ich wollte sagen, also gewollt war das hoffentlich und sicherlich nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, oder?
Nee, aber das war natürlich Schicksal sozusagen, dass es dann wieder Daniel Martin getroffen hat, der ziemlich großen Rückstand auch ins Ziel kam. Und da war natürlich die spannende Frage, was passiert da jetzt? Also 3-Kilometer-Regel, vielleicht ein bisschen schwierig bei so einer Mini-Bergankunft. Also was dann aber letzten Endes dann doch tatsächlich in Kraft getreten ist, dass da alle mit der gleichen Zeit klassiert wurden.
Finde ich auch in dem Fall richtig. Also alles andere wäre jetzt für Dan Martin, also was heißt richtig, ne? Wir müssen ja immer darüber reden, was steht auf dem Papier und wie wird es dann umgesetzt. Das ist ja leider Gottes gerade im Radsport immer noch mal zwei Paar Schuh. Und wenn es jetzt wie in diesem Falle ausgelegt wird, dann finde ich das völlig in Ordnung, weil Dan Martin war jetzt unschuldig in dem Sinne in der Situation. Er war jetzt auch nicht, ne, genauso wie, wer fällt mir, ähnliche Situation, aber ganz anders, der Sturz von Gerard Thomas, ne, beim Giro. Der konnte überhaupt nichts dafür und ihn, ne, der war, also, und Dan Martin konnte jetzt an der Stelle auch nicht wirklich was dafür, ihn dann jetzt, ne, rauszunehmen.
Ja, aber wie unterschiedlich das ausgelegt wird, zeigt ja auch dieses Beispiel damals, wenn du dich daran erinnern kannst, als Richie Porte bei Mont Ventoux auf das Motorrad draufgefahren ist und Froome da zu Fuß gelaufen ist, bekam er hinterher dann die Zeit irgendwie da der Gruppe mit den anderen Favoriten und zwei Jahre später in Alpe d'Huez, als dieser Fan Nibali vom Rad geholt hat und der dann da eine Minute am Boden lag, aber trotzdem noch mit 18 Sekunden oder so Rückstand reinkam, bekam er nicht die gleiche Zeit. Also da ist oftmals das Wohlwillen der Kommissäre gefragt, ob man da noch einen Rückstand kassiert oder nicht.
Ja, absolut. Auf jeden Fall. Aber deswegen bin ich ja froh, dass es in diesem Falle, sagen wir mal so, zu einer Entscheidung gekommen ist, die wir in dem Sinne jetzt noch tragen können, ne, wo wir einhergehen damit und das unterstützen. Deswegen mal im Sinne von der Spannung der ganzen Rundfahrt, im Sinne von Dan Martin konnte nichts dafür, also alles richtig entschieden. Und deswegen hat dieser Sturz jetzt auch zumindest für die Top 30 auch wieder da keinen Unterschied gemacht. Ne? Dan Martin ist weiterhin 5 Sekunden hinten dran geblieben. Und ich denke, dass in der Auslegung ist immer was Blödes, ne? Weil ich hätte jetzt auch ganz anders ausgelegt werden können, dann wären wir jetzt hier stinkgesauer und würden auf die Kommissäre schimpfen, bis zum geht nicht mehr. Zurecht. Aber in dem Fall absolut gut. Also völlig richtig. Auch vor allen Dingen im Sinne der ganzen Rundfahrt und der Spannung. Das war die Etappe, korrigiere mich, von vorgestern, von Samstag. Und genau. Sonntag dann quasi parallel zum Zeitfahren, beziehungsweise man konnte nach dem Zeitfahren wunderbar rüberschalten, war dann die Etappe von Biascas nach Aramon-Formigal.
Ja, genau, wir haben es angekündigt, da der Tourmalet nicht gefahren werden durfte in diesem Jahr, die französische Grenze nicht passiert werden durfte, musste man auf spanischem Terrain bleiben und als Ausweichparcours dann die Bergankunft in Formigal. Haben wir auch gesagt, beim letzten Mal gab es da im Jahr 2016 dieses epische Ding, wo Contador und Quintana die halbe Sky-Mannschaft aus der Karenzzeit gefahren haben. Und ähnlich Harakiri-mäßig ging es jetzt auch am letzten Sonntag zu. Also
gestern war es, guck mal, das ist noch gar nicht so lange her.
Ja, also es war ein Finale ganz nach meinem Gusto.
Ja, das hatte ich auch so nach dem Eindruck, als du mir es geschrieben hattest. Ich hab's in Teilen noch nachgeschaut. Das war so ein Rennen, das kannst du eigentlich jemandem, der den Radsport nicht kennt, und der sich mal so ein Rennen anguckt, ne, der kann gar nicht verstehen, oder ich finde, das ist sehr, sehr schwer zu vermitteln, was da alles los war, wie viel Rennen im Rennen es eigentlich gab und wie ungewöhnlich das eigentlich war. Weil für jemanden, der nicht auskennt, der denkt sich, okay, Isakira hat gewonnen von Michael Woods und Rudi Koschta. Punkt.
Da gab es ja 10 Rennen in einem quasi.
Ja.
Also es ging ja schon damit los, dass quasi Astana versucht hat, da mit Isagiri so einen Vorsprung mit der Ausreißergruppe rauszufahren, dass der ins rote Trikot fährt. Aber dann haben sie irgendwann gesehen, das klappt vielleicht nicht. Okay, wir gehen nur noch auf den Etappensieg, weil dann hinten haben dann plötzlich Movistar und Ineos angefangen zu arbeiten. Und wie gesagt, dann war vorne die Ausreißergruppe in diesem Schlussanstieg. Und hinten ist dann ja auch alles auseinandergeflogen und plötzlich gab es da kein Team mehr so richtig, was kontrollieren konnte. Und da haben halt nach und nach sich so einer nach den anderen Favoriten nach vorne verabschiedet und derjenige, der eigentlich zum Kontrollieren verpflichtet war, nämlich Primoz Roglic, der konnte das nicht.
Nee, der hatte einfach einen Rahmen. Also Rahmen-Schwarz-Vertrag ist jetzt übertrieben, aber wenn man sich jetzt mal anschaut, ne, er hat es konnte nicht seiner Rolle gerecht werden und er hat jetzt auch wirklich ordentlich, naja, ordentlich nicht, aber signifikant verloren.
Er hat einiges an Zeit verloren und die Begründung dafür war ja also recht kurios, möchte ich sagen, weil das Peloton wurde zwischendurch schon einmal geteilt und da war halt Jumbo Visma mit in dem hinteren Teil und da meinte Primoz Roglic dann halt, dass er ein Problem gehabt hätte, seine Regenjacke, glaube ich, auszuziehen. Und dadurch mussten die halt kilometerlang dann dem Feld hinterherjagen, wodurch er im Finale dann nur noch George Bennett an seiner Seite hatte und der Rest des Teams eliminiert war.
Also bist du sicher mit ausziehen oder anziehen?
Ich weiß es nicht, aus oder anziehen.
Also ich habe es jetzt nur ich hatte jetzt im Hinterkopf, aber im Zweifel glaube ich da eher deinem Hinterkopf als meinem Hinterkopf, dass es da auch ums Anziehen ging, weil so habe ich mir das irgendwie abgespeichert. Und dann dachte ich mir, das kann ja nicht sein, dass das jetzt schon wieder so eine Nummer ist. Weil ausziehen würde ich mir denken, okay, eine Jacke ausziehen kann ich relativ schnell. Die schmeiße ich zur Not auch weg. Also da hoffe ich, dass ein Jumbo-Profi mehr als eine Regenjacke zur Not für so eine Rundfahrt mit dabei hat und darauf verzichten kann. Und beim Anziehen dachte ich mir, ich habe nämlich auch direkt mal wieder nachgeguckt, ne, welcher Ausrüster ist denn da dabei? Dass das nicht richtig geklappt hat. Warte mal, das interessiert mich jetzt. Roglic Rang mit Regenjacke. Ich hatte Probleme mit meiner Regenjacke, ich bekam sie nicht zu. Und als das Feld in zwei Stücke brach, war ich zu weit hinten platziert, gestattet. Also da würde ich interpretieren, dass er sie anziehen wollte.
Ja, aber auch da, wenn er sie nicht zubekommen hat, das wurde jetzt auch schon oft am Fernsehen gesagt, ist zwar ein bisschen oldschool und verpönt vielleicht, aber warum nicht Klettverschlüsse?
Ja, keine Ahnung. Ich habe mir den Ausrüster angeguckt, ich kannte die Sache, also ich kannte den schon mal gehört, den Namen, aber kenne auch keine Sache von denen, aber ein Mensch, auf dessen Urteil ich in der Hinsicht gebe, meinte auch, ja, die machen ganz ordentliches Zeug, also komisch. Klettverschlüsse oder es kann ja nicht so schwer sein, egal unter welchen Umständen, einen Reißverschluss so zu bauen. Ich meine, vielleicht muss man dann einfach mal nicht auf kompletten Leichtbau gehen, sondern so eine Jacke vielleicht dann auch mal 10, 20 Gramm schwerer machen, dafür, dass dann ein vernünftiger Reißverschluss dabei ist, der besser schließt.
Übrigens, noch eine ganz nette Anekdote, vielleicht ist noch ein kleiner Nachtrag zum Giro. Mhm. Rick Zabel und Matthias Brändle, die haben sich auf der Stelvio-Etappe den Spaß gemacht und sind einfach mit Daunenjacken darunter gefahren. Also die haben sich oben am Pass ihre ganz normalen Ausgehjacken, also Freizeitjacken von ihrem Team geben lassen, weil die Angst hatten, dass es so kalt wird da in der Abfahrt und sind dann mit Daunenjacken darunter gefahren, wo sie aber hinterher auch gesagt haben, es war eher wie ein Bremsfallschirm.
Ja, aber mein Gott, bei denen ist ja fast egal, ne? Also finde ich so, A, sympathisch, B, lustig, C, nachvollziehbar. Und auch da wieder, ne? Die waren vielleicht, also ich habe es nicht gesehen, aber im Zweifel haben die mehr Aufmerksamkeit für ihren Sponsor generiert als jemand, der nur so im hinten im
Absolut.
Guckt. Und das muss man auch mal sagen, darum geht's auch. Ja, Roglic hatte die Kräfte verpulvert, als er dann wieder rangefahren ist. Wenn diese Geschichte sich so zugetragen hat, muss ich aber auch wieder sagen, ey, Kinders, dann müsst ihr das mit den Jacken ein bisschen üben. Ich meine, Roglic Das Gespräch, als es heute Morgen im Büro um die Klamotten ging, wurde auch gesagt, ich meine, der ist Skispringer, der muss seine Klamotten nicht zumachen, der hat so einen Anzug, aber auch da muss er ja mal irgendwann reingeschlüpft sein, ne? Und vielleicht sind Reißverschlüsse nicht sein Ding. Aber wenn dann sowas eine Grand Tour scheitert, dann macht man halt auch was falsch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat an dem Tag, und auch das, ne, also so viele Sekunden da kassieren, wie viel hat er jetzt kassiert insgesamt an dem Tag?
Also auf den Sieger waren es am Ende 1,38, auf Daniel Martin, der ja unmittelbar hinter ihm lag, im Gesamtklassement waren es 15 Sekunden, aber Richard Carapaz, der das rote Trikot dann übernommen hat, der kam mit einem Rückstand von 55 Sekunden rein, also lass mich kurz rechnen, 43 Sekunden schneller als Carapaz, und auch Hugh Carthy, der hat nochmal dem Primoz Roglic 7 Sekunden mehr als Carapaz abgenommen.
Ja, und diese 43 Sekunden jetzt durch eine Jacke, also da würde ich mir schon mal überlegen, ob ich das noch ein paar Mal übe. Und ich sehe das wie du. Also Carapaz muss bei dieser Etappe eindeutig der Referenzpunkt sein für Roglic und vielleicht nicht in Dan Martin, wobei ihm die Sekunden auf Dan Martin auch irgendwann mal vielleicht nochmal wehtun könnten.
Klar, und so eine andere Baustelle, die es da noch gab, war natürlich wieder das Team Movistar an dem Tag, weil ich weiß nicht, ob es diesmal abgesprochen war oder nicht, weil Marc Soler wieder ausgebüxt ist, und ja, wir können uns da ja noch sehr gut an diese Netflix-Dokumentation erinnern, wo er dann wild die Hände verworfen hat auf der Andorra-Etappe, und diesmal hat er da wieder seinen Kapitän, nämlich Enric Mas, alleine gelassen, hat aber natürlich auch Zeit rausgefahren. Und stellt sich dann die Frage, ob man ihm da vielleicht nicht doch irgendwie eine freie Rolle im Team gibt oder starr an Mas als Kapitän feststellt.
Vielleicht haben sie schon den nächsten Netflix-Deal irgendwie am Hut, und Netflix hat gesagt, ja, machen wir aber nur, wenn er wieder den Soler an einem Tag ausrafft.
Das passt uns nicht ins Drehbuch.
Ja, genau, die haben das geskriptet alles. Und Valverde, der ja potenziell auch noch einer, zumindest vorher auf dem Papier, ein Kandidat gewesen wäre für die Gesamtwertung, oder dem wir es gewünscht hätten, der ist jetzt mittlerweile, wo ist er, auf Platz 19? Nee, Quatsch, das ist die
Platz 10.
Platz 10, genau.
Platz 10 ist in der Gesamtwertung, 3 Minuten Rückstand.
Ja, ich glaube mittlerweile ist, also ich glaube, Valverde wird weiter in diesen Dimensionen mitfahren, aber der wird quasi jeden Tag Dritter des Teams für die Mannschaftswertung, die natürlich das Team Movistar, an dieser Stelle muss man es erwähnen, mit 3 Minuten 37 genau genommen.
Sie haben es übernommen an dem Tag,
ja? Ja, genau, auf UAE. Ja, Jumbo hat das an dem Tag wirklich grandios verloren, möchte man fast sagen. Also die haben danach... Man
muss ja auch sagen, aus Jumbo-Sicht, ein Sepp Kuss, der vorher noch eine 1B-Option in der Gesamtwertung war, ja, wurde an dem Tag komplett eliminiert. Jetzt 9 Minuten 54 Rückstand.
Für Jumbo war das war dieser Tag wirklich, also rabenschwarz ist schon untertrieben. Also da hat durch die Bank haben alle Fahrer an dem Tag Plätze verloren. Also es ist nicht einer, der sich verbessert hat.
Nee, aber vielleicht sieht man da auch so ein bisschen, weil ein Großteil dieser Mannschaft auch aus der Tour de France kommt, dass den Fahrern aus der Tour de France, die zumindest voll gefahren sind, langsam das Benzin im Tank ausgeht. Ja?
Das glaube ich auch. Und noch erwähnen, wir hatten ihn ja so ein bisschen so ganz am Rande gesagt, vielleicht könnte das auch was werden für ihn, diese Rundfahrt. Also Tom Dumoulin hat sich an dem Tag noch mal ein bisschen weiter nach hinten verabschiedet. Der hat jetzt nach Etappe Nummer 6 über eine halbe Stunde Rückstand. Also für den geht es wirklich nur noch um irgendwann vielleicht mal eine Etappe zu gewinnen, aber ansonsten ist da nichts mehr zu holen.
Ja, aber generell die Gesamtwertung betrachtet, die Etappe hat es jetzt wieder richtig spannend gemacht. Wenn wir mal im Hinterkopf haben, dass wir nur ein Zeitfahren haben. Richard Carapaz jetzt 18 Sekunden vor Hugh Carthy, 20 vor Daniel Martin und 30 vor Primoz Roglic.
Ja, also Top 4 innerhalb von einer halben Minute. Danach Enric Mas, Großschartner, Marc Soler, auf den wir jetzt immer ein Auge haben werden, Chaves, De La Cruz und Valverde auf die 10 hochgerutscht. Und Valverde jetzt als 10. 3 Minuten Abstand, aber auch davor ein Chaves mit 2 Minuten Abstand als 8. Da ist jetzt noch nichts entschieden, da ist dann alles nah beieinander. Und das kann alles noch sehr, sehr, sehr eng werden. Ja, heute Ruhetag, da wird wahrscheinlich ordentlich irgendwo Blut abgenommen und auf diverse Viren getestet und auch auf sonstiges Zeug. Bis jetzt ist, glaube ich, noch nichts durchgedrungen und ich hoffe, also bei den gerade bei den steigenden Zahlen, ich habe gestern noch, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeiner Fernsehsendung gesehen, wie es in Spanien gerade aussieht. Mir ist jetzt im Moment fast egal, wer da gewinnt, und ich drücke allen irgendwie die Daumen, dass das überhaupt noch abgeschlossen werden kann. Ich bin da.
Hast du so ein bisschen, für mich stehen da ganz viele Fragezeichen dahinter, ob die Rundfahrt bis zum Ende durchgeführt werden kann. Weil wenn man jetzt mal sieht, ich glaube, Spanien hat gestern erneut den nationalen Notstand ausgerufen, was, wenn ich es richtig verstanden habe, so viel heißt, dass die Regierung die einzelnen Provinzen damit bevollmächtigt, dass sie quasi ja verschiedene Maßnahmen oder noch schärfere Maßnahmen selbst bei sich in die Wege leiten können. Und davon ist, denke ich, auch die Vuelta so ein bisschen abhängig von dem Gutwillen der einzelnen Regionen.
Und die, ich glaube auch, dass, oder ich kann mir gut vorstellen, dass die so, wenn es irgendwie geht, weil das ist ja für Spanien auch eine wirklich eine, ich will nicht sagen große Touristikmaßnahme, aber es ist eine sehr, sehr große Werbung. Ich kann mir vorstellen, wenn es irgendwie geht, werden sie es laufen lassen, aber andererseits ist es auch immer schwer, finde ich, zumindest seiner Bevölkerung verkaufen zu können, okay, ihr könnt nicht mehr zur Arbeit fahren, die Kindergärten sind zu, die Schulen sind zu, sonst was alles zu machen, und dann fährt vor deiner Haustür ein Radrennen vorbei mit dem Tross, und ja, es ist auch eine schwierige Sache. Möchte ich auch nicht in der Haut stecken desjenigen, der das zu entscheiden hat.
Nee, absolut nicht. Also da wird es dann schwierig, das irgendwann zu rechtfertigen, dass da noch eine Vuelta stattfindet. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt argumentieren, die Erfahrungen aus Tour und Giro haben ja gelehrt, dass jetzt so eine Radsport-Grand-Tour kein Superspreading-Event ist, wo viele Leute infiziert werden, sondern eher das Gegenteil war ja der Fall. Also man hat gesehen, draußen im Freien, wenn man das jetzt mal so ummünzen könnte oder einfach mal so macht, ist die Ansteckungsgefahr scheinbar relativ gering. Mhm. Weil wenn du bedenkst, dass da 170, 180 Leute Stoßstange an Stoßstange fahren und rumniesen und alles, aber ja, also die Anzahl der positiven Corona-Tests bei den Fahrern war ja überschaulich.
Ja. Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, das hängt aber nicht nur mit sozusagen, das ist auch eine. Ich finde es halt schwierig, das so zu verargumentieren. Ne? Du fährst alles runter und dann hast du eine Sportveranstaltung. Ich finde es ja noch schon mal ein Fußballspiel irgendwo stattfinden, sodass du alle mit dann noch echt
dicht getränkt. Das wäre dann natürlich wieder die andere Ebene, wenn dann beispielsweise noch der spanische Fußball weiterläuft, aber die Vuelta nicht. Das wäre natürlich auch wieder schwierig zu verkaufen.
Ja, absolut. Würde ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Hoffen wir erstmal, also das wäre jetzt so erstmal sowieso grundsätzlich, glaube ich, bei uns allen im Moment so, sagt jemand, hoffentlich geht das gut, im Sinne von, dass kein Fahrer fahren muss, der Angst hat, und dass kein Fahrer krank wird und dass es für alle gesundheitlich auch da gut über die Bühne geht. Und ja, wir sind jetzt im Prinzip so ein Drittel ist rum. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, wann wir die nächste Sendung machen, aber vielleicht können wir ja mal so ein paar Etappen in die Zukunft gucken, was da passieren wird. Ich, wie immer, bin ich lieber auf der Seite der Vuelta direkt. Was ist Vuelta 2020? Ich komme mit diesen Übersichten irgendwie besser klar. Wenn du Vuelta-Suche eingibst, dann ist die Vuelta-Seite selber irgendwie der siebte Treffer oder so. Ist eigentlich auch nicht echt.
Ja, ja. Also ich finde, da hat Google auch ganz schön abgebaut im Verhältnis zu anderen Suchmaschinen mittlerweile.
Ja, welche Suchmaschine benutzt du denn primär? Also, nur dass ich mich
ja, mal. Es gibt ja auch Suchmaschinen wie Quant beispielsweise oder Bing.
Ja, ja, vielleicht muss ich mich mal umgewöhnen. Bei mir ist es einfach Faulheit. Wir kommen nach zum Dienstag, morgen, der 27.10. Siebte Etappe. Sie wird als Hilly angegeben, was ich als hügelig bezeichnen würde in dem Fall. Und ich prognostiziere eine Ausreißer. Geschichte. Wir haben so circa 20 Kilometer vom Ziel, ein Einserberg, da werden die Favoriten sich nicht untereinander kaputt fahren, aber irgendwie eine Gruppe von so 7, 8 Fahrern wird da wegstiefeln. Wäre meine Prognose.
Denke ich auch, das ist eine Etappe für Ausreißer, wahrscheinlich auch wieder so jemand wie einer von den Izagirre-Brüdern. Also wir sind wieder im Baskenland, Vitoria Gasteiz, die werden da besonders motiviert sein.
Ja. Da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Also möchte ich grundsätzlich nicht, aber außerdem hat man ja auch vielleicht noch ein bisschen so den Gedanken, ein bisschen was im Tank lassen für den nächsten Tag. Es kann nicht falsch sein. Ist eine Etappe, die glaube ich von, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele die so ein bisschen unterschätzen auch, diese achte Etappe, weil die ist nicht lang mit 164 Kilometer. Die ist auch im ersten, in, so grob in der ersten Hälfte nicht wirklich schwierig, aber kann dann, wenn man es möchte, wirklich von einem Team sehr, sehr schwer gemacht werden. Also ich glaube, das ist so eine, da kann man angreifen, da kann man wirklich, wirklich Randale machen. Und ich glaube, dass dieser letzte Berg, dieser Alto de Moncalvillo, mit wie viele Kilometer sind es? 8
Durchschnitt. 11,3 Kilometer mit 7,6% im Schnitt. Und da wird es automatisch schon einige Zeitabstände geben, weil wenn man den
Moment mal ein kurz bisschen. Also sag nochmal die Daten, weil ich habe hier auf der Vuelta-Seite ganz was anderes.
Ich habe jetzt hier die Angaben von Pro Cycling Stats.
Habe ich denn den gleichen Berg?
Also Etappe 8, Alto de Moncavillo.
Genau. Ich habe 8,3 Kilometer mit 9,2%.
Ja, genau. Da ist halt, sind die unten die ersten zwei, drei flacheren Kilometer noch nicht mit eingerechnet. Aber wie gesagt, wenn man das Ding mal ein bisschen en Detail anguckt, die letzten, sagen wir mal so 6-7 Kilometer, fällt die Steigung kaum mal unter 10%.
Ja, ja. Also das kann blutig werden da an dem Tag. Also muss man auch gucken, ne? Also wenn jetzt da vielleicht ein, zwei Teams das ein bisschen, sich das noch nicht ausführlich angeguckt haben, sich den Berg nicht wirklich angeschaut haben, auch mal hochgefahren sind, kann ich mir gut vorstellen, dass das manche unterschätzen und andere wiederum, die das sich ausführlichst angeguckt haben, an dem Tag wirklich versuchen, auch ein bisschen so mit zwei, drei Leuten vorne rein und dann gucken, was passiert. Also ich glaube, wenn Ineos nicht schon führen würde, würde ich sagen, das könnte ein guter Tag sein für die zum Angreifen. Und so rum?
Mit Sicherheit wird der Carapaz versuchen, noch ein bisschen Zeit rauszuholen gegenüber vor allem Primoz Roglic. Mhm.
Und ich kann mir auch vorstellen, so ein Dan Martin, dass der sich da gut tun wird, dass der sich dranhängt.
Ja, so steilere Berge liegen ihm ja sehr gut.
Ja. Donnerstag, 157 Kilometer flach. Gucken wir mal, wie Pascal Ackermann da durchkommt, wie der die Tage davor verkraftet hat und wie schnell er da sprinten kann. Ich tippe einfach mal auf St. Bennett, einfach aus Tradition und weil er gut drauf ist. Dann die Etappe von Donnerstag, jetzt immer Freitag, ist auch eine flache Etappe. 185 Kilometer, wird nichts passieren.
Prognostiziert. Ja, aber kann eklig werden, ne? Wenn du mir das Profil anguckst, da geht es
ja
einige Wellen rauf und runter und man ist den ganzen Tag an der Küste unterwegs.
Okay. Ja, wenn das Küstennähe ist, dann. Aber ich glaube trotzdem, da wird gestreikt. Die fahren nur 60 Kilometer. Die haben gelernt. Vom Giro lernen heißt Siegen lernen. Außerdem will sich da auch niemand kaputt fahren, weil Samstag kommt dann das eins der Bretter dieser Vuelta. Villa Viciosa nach Alto della Farapona, Lagos de Somiedo. Ein Etappenort wie ein Gedicht. Und ob das eher was Lustiges oder was Trauriges wird, entscheiden die Fahrer selber. Dritte Kategorie, erste Kategorie, erste Kategorie, erste Kategorie, erste Kategorie. Das sind einige Höhenmeter.
Der letzte Anstieg ist vor allem hinten raus auf den letzten 5 Kilometern richtig schwer. Also auch kaum unter 9% die Steigung mal oder so um die 9% die ganze Zeit im Prinzip. Wie du schon gesagt hast, also diese dreimal erste Kategorie vorher wird schon richtig happig. Mhm.
Das ist so eine Etappe, wo du eben meintest, ne? So lange Etappen gehören bei einer Grand Tour auch dabei, um die Fahrer mürbe zu machen vielleicht oder die Kräfte rauszuzehren. An dem Tag ist das auch so eine Etappe, wo die ersten paar Berge dann nur dafür da sind, die Fahrer schon mal ein bisschen anzupieksen, um ihnen dann hinten raus den Rest zu geben. Würde ich jetzt, muss ich auch sagen, tue ich mich schwer, irgendwie so eine Prognose zu geben, weil dafür ist das schon zu weit weg von dem, wie jetzt im Moment das Standing ist. Insofern, ich kann mir nur vorstellen, dass entweder irgendein Fahrer, so ein Dumoulin, vielleicht da an dem Tag sich einen Etappensieg holen möchte. Definitiv wird an dem Tag das Bergtrikot viele Punkte sammeln. Das heißt, der Fahrer des Bergtrikots wird wahrscheinlich die ersten 4 Berge versuchen hochzustiefeln. Ja, und dann müssen wir mal gucken. Also hintenrum im Berg sind sie eh alleine.
Ja, mit Sicherheit. Also da am Ende wird es dann Mann gegen Mann wieder bei den Favoriten sein.
Ja, und dann hat man sich gedacht, weil der Samstag ja richtig schwer war, dann macht man den Sonntag nochmal ein bisschen schwerer, vor allen Dingen, indem man einfach noch eine kurze Etappe mit 100 Kilometern macht und die dann einfach mal komplett animiert. Nämlich dann mit dritte Kategorie, erste Kategorie, erste Kategorie und dann das, was man in Frankreich Ors-Kategorie nennt.
Kategorie Especial.
Especial. Ein Scharfrichter am Ende, wie man so schön sagt.
Ja, es ist meine Lieblingsetappe dieser Vuelta. Natürlich zum Alto del Angliru, weil ich da auch schon mal selbst hochgefahren bin. Und dieser Anstieg, also der Schlussanstieg, ist einfach ein Mythos mittlerweile im Radsport, weil es ja mit das Schwierigste ist, nach dem Zoncolan fast, was du an Steilheit irgendwo fahren kannst. Und man hat jetzt auch am Angliru, das habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen irgendwo auf Twitter gesehen, hat man ein paar Stellen auf der Straße auch ausgetauscht, was meiner Meinung nach bitter nötig war, nachdem ich da mal lang gefahren bin und Teile auch dann zu Fuß runterlaufen musste. Kann aber natürlich sein, dass an dem Tag, wir sind am 1.11., 1. November, das Wetter natürlich auch eine sehr zentrale Rolle spielt, dass es da vielleicht schon irgendwie anfängt zu schneien oder so und ja, das will ich nicht ausschließen.
Vielleicht aber, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn es von Anfang an regnet und die ganze Zeit regnet, dann brauchen die sich nicht immer die Jacken an und ausziehen.
Ja, das...
So kann man im Regen auch was Positives abgewinnen. Ne? Also, ja, also das ist wirklich ein Knallerberg. 12,4 mit durchschnittlich 10% und auf den letzten, ich tippe mal hier so 2 Kilometer, dann bis zu 20%. Da werden sie wieder in Schlangenlinien fahren müssen, um da überhaupt hochzukommen.
Ja, kann man mal wieder gespannt gucken, was da so für Übersetzungen montiert werden.
Ja. Also mittlerweile kannst du ja auch an einem Ultegra-Schaltwerk hinten eine 34er. Und ansonsten sollen kurz die Profis mal durchklingeln, dann erkläre ich denen das, wie das mit dem Shift-Mate geht, wo wir dann auch eine MTB-Kassette hinten montieren können. Aber ich denke mal, das werden die Mechaniker auch wissen. Aber wir können ja mal gucken, wir wissen ja noch gar nicht, ob wir so lange nicht senden, dass wir das dann in der nächsten Sendung haben, sondern vielleicht können wir auch noch vorher, gucken wir mal. Das ist der Stand der Dinge im Moment. Ich wiederhole noch mal kurz, damit wir vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, dass im Moment das Klassement, ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht, im Moment definitiv.
Doch, Carapaz.
Ja?
Ja.
Okay, dann ziehe ich zurück, was ich gesagt habe und behaupte das Gegenteil. Stimmt,
weißt
ich habe
mich die ganze Zeit bei der Vuelta verwirrt. Nee. Es gibt einen Fahrer beim Team Bogus Beace, der heißt Mollenaar und nicht Mollemar.
Ja. Da habe ich auch schon so manche schlaflose Nacht wegen verbracht. Wie heißt der
Molle? Also ich kannte den vorher wirklich nicht. Also der ist auch erst 21 und bestreitet jetzt scheinbar seine erste Grand Tour. Aber ja, auch ein bisschen ungewöhnlich, dass der Niederländer sich in einem spanischen Team als junger Fahrer versucht.
Haben wir schon mal darüber gesprochen, dass es einen Fahrer gibt namens Steel von Hoff? Ja. Wo wir schon mal gerade dabei sind. Ne, also der fährt sogar noch aktuell. 32, hat mal eine Stage bei der Tour Down, Santos Tour Down Under gewonnen. Der Hoff. Ich weiß nicht, ob wir da nicht sogar drüber gesprochen haben damals. Nee, das ist zu lange her. Haben wir nicht. Schade. Jetzt gucke ich natürlich auch noch deinen Nachnamen nach, ne? Nee, tut mir leid. Für dich habe ich kein Trikot. Komisch. Naja, aber er fährt auch nur noch in Australien und ich glaube, der Van Hoff wird auch keine große Karriere mehr machen mit seinen 32 Jahren. Gut, das war der Zwischenstand der Vuelta. 6 Etappen, Regen, schlechtes Wetter und ein paar Etappen, die jetzt kommen werden, die den Fahrern, ich sag mal vorsichtig, vieles abverlangen werden. Wir haben aber auch noch ein paar vermischte Meldungen. Also das, was wir unter Sonstiges hier subsumieren. Und ja, gucken wir da auch nochmal drüber, damit wir es auch komplett haben hier alles. Und zwar geht's als erstes um O'Connor, der einen neuen Rennstall verpflichtet sich hat.
Ja, genau, Ben O'Connor, der jetzt beim Giro die Bergetappe nach Madonna di Campiglio gewonnen hat und in der dritten Woche da hervorragend unterwegs war, fährt im nächsten Jahr für das Team Agi Desert und das ist das, was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, dass durch die ungewisse Zukunft von NTT da momentan ein bisschen einfacher es ist, da zu räubern. Mhm. Was mich aber überrascht hat bei der Meldung, dass er nur einen Einjahresvertrag bekommen hat.
Okay. Was mich ein bisschen überrascht hat bei der Meldung ist, dass ich jetzt das erste Mal sehe, dass, ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal gesprochen hatten, Agi Desert Citroën, dass Citroën da eingestiegen ist.
Ja, jetzt, doch klar, haben wir
ne? Jetzt kommt es mir auch wieder bekannt vor, wenn ich es ausspreche. dass die Autobauer jetzt hier so, also ne, Ineos mit dabei, man sieht Hergé de Serre, ein Autobauer mit dabei. Wir werden dann doch irgendwie hinterrücks von denen übernommen.
Ja, bei Twitter hat jemand gescherzt, falls Oleg Tinkov, der Teammanager von Ineos Grenadiers gewesen wäre, hätte Tao Geo Gegenhardt einen pinken Grenadier bekommen.
Ja, wird vielleicht Zeit, dass Elon Musk noch einsteigt und irgendwie sich ein Radteam. Und Team Tesla.
Team Tesla, ja.
Aber die werden wahrscheinlich, so manche Etappe hätten die noch nicht mal mit einer Tankladung voll durchfahren können. Obwohl, weiß ich gar nicht. Dafür kenne ich mich zumindest nicht.
Aber es ist auch schon mittlerweile ein viel diskutiertes Thema im Radsport, dass da die Begleitfahrzeuge auch irgendwann mal auf E-Mobilität umsteigen. Aber wie du es richtig sagst, die Reichweiten sind da einfach noch nicht so ausgereift.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dann noch viel Equipment da drin hast und ein Gewicht ist dann wahrscheinlich auch nicht ganz ein.
Also du musst auch bedenken, wenn du das ganze Land fährst, ist nicht überall die Infrastruktur da, um Elektroautos aufzutanken.
Ja. Ja, ja, je nachdem, wo das ist. Aber wenn die alle mit dem Tesla fahren und einen Supercharger irgendwo, dann können die auch während der Etappe mal kurz bei McDonald's essen gehen, halbe Stunde dranhängen und dann weiterfahren. Also das für die Betreuer ist das wahrscheinlich das geringste Problem an der Stelle. Aber ja, in der Tat ist das da wahrscheinlich noch nicht so weit. Zweite Meldung. Haben wir kurz uns, hatten wir da nicht drüber, war das Miguel Angel Lopez oder Carapaz? Hintergrund der Geschichte ist, es gibt so Phasen oder so Momente, wo wir jetzt auch abseits des Podcasts einfach so, habe ich dir letztens Bilder geschickt und habe dann das Quiz mit dir und dem Chris durchgeführt. Welcher Fahrer ist das? Als ich eine Wartezeit zu überbrücken hatte und mir einfach langweilig war. War das Superman? Oder ich weiß gar nicht mehr.
Ja, doch.
Genau, also da sprachen wir schon über Miguel Angel Lopez, habe ich Kindheitsbilder geschickt, um euch raten zu lassen, wer das ist. Solchen Schwachsinn machen wir auch noch nebenher. Der hat jetzt einen neuen Vertrag bei Movistar.
Hat er noch nicht, also
oder, es wird ja,
gerüchtet, dass er da hingehen könnte, weil ganz interessant, vorher hieß es ja immer, dass Hergé de Serre den auch verpflichten könnte oder will, besser gesagt, weil die jetzt viel Geld haben durch Citroën. Aber jetzt ist das neueste Gerücht, nachdem zwischendurch auch mal Bora in der Verlosung war, dass er zum Movistar gehen könnte. Und da ist ja vor dem Hintergrund ganz interessant, dass er ja derjenige war, ich meine, bei der letzten Vuelta war das, als Movistar da irgendwie einmal Tempo gemacht hat, wo Astana hinten war, sich da voll gegen Movistar geledert hat, dass der jetzt ausgerechnet mit dem Team in Verbindung gebracht wird. Und da hat dann auch der Generalmanager Eusebio Onsu sich dazu geäußert und gesagt, you have to move on in life.
Ja, also dafür sind das ja auch alles Profis. Also das glaube ich auch, dass das sollte einem, ich finde immer nach nach so einem Rennen muss das durch sein, das Thema. Und dann dafür sind es Profis. Die machen ja einen Job. Ne? Die machen das ja nicht aus Spaß oder Freude und die wollen auch nicht jeden Tag alle Hände Ringel rein tanzen, ums Feuer rumtanzen, sondern die sollen dann einfach, ne, das ist dann danach vergessen, finde ich auch.
Ja, aber er würde da gut reinpassen, so ein bisschen.
Glaube ich auch.
Mehr Chaos-Anstrich, also wenn man mal gesehen hat, wie er da damals dem Fan eine getachelt hat.
Ja, aber braucht man ja auch ein bisschen. Ne? Also so ein bisschen. Also ich glaube auch, dass er da gut hinpassen würde und dass das gut funktionieren würde. Und ich glaube, solche Fahrer brauchen vielleicht auch eher so ein freiheitgebendes Umfeld, als es jetzt vielleicht ein Team Ineos geben würde. Oder wer fällt mir noch ein? Als ein Team Bora vielleicht.
Jumbo.
Ne, wo alles so ein bisschen durchstrukturiertes oder enger geschnürtes Korsett ist.
Klar, ich könnte mir jetzt Lopez nicht bei Sunweb vorstellen.
Nee. Obwohl, warum nicht? Also vielleicht auch, ne? Vielleicht braucht man, also ich glaube auch, dass solche Fahrer dann vielleicht mal irgendwann mal neuen Input brauchen, ne? Also wenn das jetzt bei Movies nicht klappen würde oder so, vielleicht, es gibt ja auch oft genug die Situation, wo man sagt, mal ein neuer Input, neues Umfeld und vielleicht auch eine andere Herangehensweise, ne?
Ja, aber apropos andere Herangehensweise, gab es auch eine ganz interessante Meldung, dass sich angeblich Fabio Aru beim Team Alpecin Phoenix angeboten haben soll und mit der Prämisse, er würde auch die Cross-Saison für sie bestreiten.
Was?
Weil die haben ja auch ein Cross-Team. Also
ja, ja, das ist mir schon klar. Aber dass Fabian Harb überhaupt ein Cross-Fahrrad hat, war mir nicht bekannt bisher.
Ich glaube, der ist, glaube ich, früher auch Cross gefahren. Aber es hat der sportliche Leiter, meine ich, von Alpecin Phoenix schon wieder verneint, dass da nichts dran ist.
Ja, weil eine komische Bewerbung in die Richtung da zu schicken, ne? Fabian Abu ist ja jetzt auch nicht, gehe ich mal von aus, der günstigste Fahrer. Aber vielleicht andererseits ist das genau das, was ich gerade eben beschrieben habe, ne? Dass er vielleicht mal ein bisschen ausbrechen muss aus seinem Rhythmus, aus seinen
vielleicht
Routinen.
Hat er sich gedacht, Wout van Aert und Mathieu van der Poel, die werden so gut durchs Cross fahren, dann werde ich es auch wieder.
Das wäre vielleicht ein bisschen kurz gedacht, glaube ich. Also, dass er sich nur mal ein bisschen auf dem Crosser schwingen muss und dann ist er wieder vorne mit dabei. Ich glaube, ganz so einfach geht's nicht, weil ich bin ja der beste Beweis dafür, ne? Mein erstes und einziges Crossrennen in meinem Leben hat nicht dazu geführt, dass ich mich auf der Straße signifikant verbessert hätte. Da kann auch einfach mich anrufen und meine Erfahrung da abfragen. An der Stelle. Funktioniert nicht. Schade. Leider. Also, das sage ich noch bewusst. Was haben wir jetzt gerade? Da fängt die Crosser-Saison. Ich muss mal vielleicht muss ich mich gerade mal für ein Crossrennen anmelden. Mache ich mal nebenher.
Ich glaube, das Cross im Olympiapark gibt es, glaube ich, dieses Jahr leider nicht.
Stimmt, nee, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Also dieses Jahr wollen wir keine Rennen fahren. Nee. Wo wir noch bei Vertragsverhandlungen sind, Tim Wellens, der ja jetzt gezeigt hat, dass er auch gut in Form ist und durchaus Leistung bringen kann. Er bleibt bei Lotte Soudal. Ist jetzt keine große Überraschung, glaube ich. Entschuldigung, ich muss ja gehen. Zu spät. Bei Lotte Soudal keine große Überraschung. Ne? Ist jetzt seit wie vielen Jahren schon da? Einiges an Jahren. Ich will nicht sagen, er gehört da zum Inventar, aber ich glaube, es gibt andere Transferentscheidungen, wo wir eher gesagt haben, hui, das kommt überraschend.
Ja, bleibt der Schuster bei seinen Leisten. Also Team Lotto Soudal ist auch so eine Mannschaft, die setzen sehr, sehr gerne auf Fahrer, die schon lange bei ihnen unter Vertrag sind oder die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Also hat er jetzt dann auch die Verpflichtung beispielsweise von John Degenkolb gezeigt oder von dem Philipp Gilbert.
Ja, genau. Also er bleibt da. Und wir bleiben auch hier bei euch dran, bei der Vuelta. Giro haben wir eingetütet. Und wie gesagt, nach dieser Sendung haben wir jetzt Etappe Nummer, wie sind wir in unserer internen Grand Tour Velohome Saisonphase? Sind wir jetzt bei Etappe 19?
Ja, also wir sind am ersten Berg auf Etappe 19.
Alles klar, dann hoffe ich, dass ich als dein Helfer dir noch ein bisschen über die Berge helfen kann, dass du in gewohnter Manier am Ende des Jahres das Trikot des Radsport-Kommentators dir einheimsen kannst. Bedanke mich an dieser Stelle bei den Hörerinnen und Hörern für die Unterstützung. Entweder über Patreon oder über unseren Amazon-Suchfenster, wenn ihr da etwas bestellt, macht ihr Jeff Bezos ein bisschen weniger reich und gibt uns etwas Kleines ab, ohne selber mehr zu bezahlen. Alle, die uns mit einer PayPal-Spende unterstützt haben, da, wie gesagt, ich werde da mal Ende des Jahres dann mal eine große Liste auspacken und mal alle vorlesen. Wenn ihr nicht vorgelesen wollt, sagt schnell Bescheid noch, dann nenne ich euch auch nur mit Vornamen. Also ich nenne grundsätzlich immer nur Vornamen und keinen Betrag. Und wer uns mit einer Überweisung ab und an mal unter die Arme greift, auch dafür vielen Dank. Vielleicht ist irgendwann mal im kommenden Jahr dann auch ein Produktionsrechner mal möglich, damit ich meiner Frau nicht einen Rechner klauen muss. Und habt euch wohl, bleibt vor allen Dingen bitte alle gesund, seid vernünftig, zieht Masken an und passt auf euch auf. Tschüss.
Tschüss.